Ihr müsst alle aufhören, auf Umsatz zu optimieren. Geht auf Profitabilität. Es ist das Allerwichtigste aktuell. AI ist nicht geil, indem du sagst, ich habe ein Produkt und wie vermarkte ich das jetzt? Ja, sorry, das sind alles die falschen Fragen. Wir hätten letztes Jahr einen 7-Schilling-Betrag mehr im Umsatz machen können. Wir Trottel haben es natürlich nicht gemacht. Teilweise brauchen Leute 3 Wochen, um bei uns ein Produkt zu kaufen. 3 fucking Wochen. Das Media-Buying wird nicht der Hebel mehr sein. Schon lange nicht mehr. TikTok. Für mich, Prediction, dieses Jahr, wer dieses Jahr nicht reingeht, vergiss es, brauchst nächstes Jahr nicht mehr reinzugehen. Zwischen 4 und 4,5 Stunden Schlaf pro Tag, ist viel zu wenig. Gott kommt nicht und nimmt dir das Leben, der lässt dich bis zum letzten Tag bluten, weil du es nicht gecheckt hast, dass du dein Leben ändern kannst.
Florian, du bist mal wieder bei uns hier im Podcast. Ich muss dir was sagen, du konkurrierst, also Beatrop ist jetzt das dritte Mal heute mit dabei im Podcast.
Ja.
Letztes Mal war deine Frau die liebe Bi. Letztes Jahr warst du, hast deine ganzen Marketing-Weisheiten rausgehauen.
Nee, du hast sie mir rausgezogen quasi.
Du hast alles geteilt und die Leute haben es gefeiert. Und du konkurrierst aktuell mit Meta bei uns im Podcast. Meta war bei uns 3-mal da.
Wow.
Genauso oft wie
Beatrop. Hab ich auch gehört.
Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dich ein zweites Mal, aber Beatrop zum dritten Mal hier sehen zu dürfen.
Dito, also wir haben ja auch damals lange gebraucht, bis wir einen Termin bekommen. Umso geiler war der Podcast. Also ich krieg heute noch Nachrichten, so auf LinkedIn, auf Insta, DM, wo einfach so kommt, hey, ich habe den Podcast beim Daniel gehört und ey, das ist so viel Value und du hast irgendwie mehr Value geteilt oder ihr habt mehr Value geteilt als manche Coaches, die Geld dafür verlangen. Und ich so, nee, ich konnte einfach mal ich selbst sein in einem Podcast, wo es nicht nur um was ist Beatrop? Was macht Beatrop? Klar, wir haben das auch so ein bisschen angerissen, aber wir sind halt, ich nenne es mal so ein bisschen abgenördet in dem Bereich Marketing. Und das hat da brutal viel Freude und Spaß gemacht.
Definitiv. Ja, wir haben über Offers gesprochen, über Funnels, über Ads, die ganze alles, Klaviatur.
Über alles, über wie die Anfänge waren, mit was wir gestartet sind. Also an der Stelle, wenn man den Podcast noch nicht gehört hat, definitiv beide Podcasts hören. Einmal aus meiner Marketingbrille mit Nerden und einmal dann mit meiner Frau, wo es dann darum geht, wie haben wir das Branding aufgebaut, wie haben wir die Produktentwicklung gemacht. Und heute bin ich mal gespannt auf so einen Mix. Du hast ja auch eine Fragerunde gestellt an deine Community. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auf alles.
Genau, ich habe gestern Morgen in der Instagram-Story einen Fragensticker gemacht. Welche Fragen habt ihr an Flo? Es kamen einige Fragen rein. Wir haben ein paar ausgewählt. Die frage ich dich dann in der zweiten Hälfte vom Podcast. Die Idee, ich würde sagen, wir starten rein mit, was gibt's Neues bei Beatrop?
Ja.
Gib uns gerne mal ein Update. Du bist ja ultra präsent online. Du bist ja überall sichtbar auf LinkedIn und in den ganzen Reels und alles. Und hast dir auch eine große Followerschaft mittlerweile aufgebaut und teilst ja auch deine Journey, was ich glaube für viele Menschen sehr inspirierend ist. Und mich interessiert natürlich, was gibt's Neues? Lass uns über Marketing sprechen.
Gerne.
Hol uns ab.
Du, zum letzten Mal, ich könnte jetzt nur ein paar Erfolge teilen, ein paar Misserfolge teilen, mit allem drum und dran, können wir auch gleich drüber reden. Ich glaube, das mit der Followerschaft, ich mache gar nicht aktiv das Ganze. Also ich teile so auf meinem Insta einfach so mein Realness-Level. Also ich sage immer so, für mich ist das so ein bisschen wie so ein bisschen das nach außen, was ich quasi nicht immer überall verkörpern kann, weil man ist ja immer noch irgendwie Geschäftsführer, man ist Inhaber vom Laden, man hat ja, man präsentiert ja auch dieses ganze Thema des Business vor den Investoren etc. pp. Aber quasi auf Instagram teile ich so einfach diese ungeschöne Wahrheit im Bereich in meinen Insta-Stories. Also ich packe da dann manchmal auch so Text, ich habe dann Fitness und ich labere einfach. Also ich fange einfach los zu schreiben, was ich fühle und dann kommt einfach maximal viel zurück. So, also ich bin ehrlich, ich würde es gar nicht selber lesen, glaub ich bei teilweise, außer bei den Leuten, die mich wirklich interessieren und inspirieren. Und ich habe viele, viele Leute, die einfach mir schreiben, mit gerade mal 3.500 oder 4.000 Follower, die mir halt so schreiben, ey, das ist mega inspo und ey, ich werde mittlerweile sogar von manchen anderen Foundern gepostet. Ey, wenn ihr Realness braucht, dann folgt ihm. Auf LinkedIn sieht das ein bisschen anders aus, da sind wir jetzt Richtung 17.000 unterwegs. Ich mache mein LinkedIn-Profil komplett selbst, habe keinen Copywriter, gar nichts. Ich habe immer gesagt, ich mache das nur, solange ich auch Zeit dafür habe. Ich nutze die Zeit einmal in der Woche, mache ich einen Beitrag, der absolut auch wieder so ein bisschen so ein Status-Update ist, egal in welche Richtung, manchmal Branding, manchmal Marketing, manchmal ein Fuck-up, so wie es halt manchmal ist. Und ich glaube, zum letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, wo ich das letzte Mal da war, ein Jahr dürfte es sein, vielleicht auch
sowas, so ein Jahr. Knappes Jahr.
Wir haben vor ein paar Wochen die 100 Mio All-Time geknackt. Das war auf jeden Fall
Congrats.
Ein Meilenstein, brutal. Davon die Hälfte letztes Jahr, also dass man auch mal so in Relation sieht. Wir sind 5 Jahre alt, 100 Mio insgesamt, aber davon halt die Hälfte letztes Jahr. Das war natürlich schon geistkrank. Wir haben letztes Jahr mit fast 50 Mio abgeschlossen. Das ist schon, für mich war das so, wow, ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwie 5 Mio machen pro Jahr oder sonst irgendwas.
Ich gehe da ganz kurz rein. Ich kann mich erinnern, du hast irgendwo mal gepostet, ich weiß nicht mehr, ob es auf LinkedIn war oder Instagram, so diese Journey, wo ihr gestartet habt und wie dann das Wachstum auf einmal so nach oben ging. Ja. Das war dann das.
Das war crazy, also es ist immer noch eine crazy journey. Ich merke aber mittlerweile, dass es halt, also diese hat sich vieles verändert, auch im Unternehmen selbst. Ja. Ich als Unternehmer habe mich nochmal extrem geändert, verändert. Wir haben Anfang des Jahres C-Level eingestellt. Wir haben jetzt einen CFO, einen Head of Operations, der zum COO wird. Wir haben einen Head of Growth, der die Perspektive zum CMO hat, wenn vielleicht ich mal in eine andere Rolle gehen sollte. Und ich merke, dass letztes Jahr hieß es immer, wir müssen Struktur nachziehen, dann funktioniert alles etwas besser. Ja. Dieses Jahr ist das Jahr der Struktur und der Prozesse und ich merke das leider sehr, sehr intensiv und es ist halt leider nicht meine Welt. Also weder Struktur noch Prozesse, also ich verstehe es, warum wir das brauchen und es ist absolut nachvollziehbar, dass es das Team wünscht. Ja. Wir sind jetzt auf 40 Leute knapp herangewachsen, was Mitarbeiter angeht, immer noch relativ lean, würde ich sagen, aber weit mehr so absolut lean wie letztes Jahr. Also überleg mal, letztes Jahr waren wir im Durchschnitt unter 20 Leuten bei dem Umsatz.
Ja.
Und wir merken schon, dass das Team das jetzt auch fordert, also Projektmanagement und Prozessbeschreibung loomst du allem. Ich denke mir bloß daran, denke mir so, boah, Alter, noch mehr Meetings, noch mehr Gedöns. Ich will doch einfach nur abnerden in Slack und in den Ads-Managern und so weiter. Das ist irgendwie anders, aber das C-Level, es macht einen guten Job. Man merkt, es verändert sich was, es wird deutlich professioneller, auch wenn es in mir drin selbst nicht professionell aussieht, aber es sieht nach außen hin und auch im Unternehmen merke ich gerade, wenn neue Mitarbeiter anfangen, die merken jetzt schon, die kommen da rein, dann ist da, es gibt jetzt einen Flow, da ist dann ein neuer Laptop, ein Arbeitsplatz eingerichtet, die kommen da hin, es gibt einen Onboarding-Plan, es gibt Notion-Pläne, es gibt quasi festgesetzte Termine, wann eine Produktschulung stattfindet. Ich hocke da, wo es dann denke mir so crazy, wie professionell wir sind. Ich denke mir immer noch so, ich bin irgendwie noch so auf dem Status irgendwie vor 3 Jahren, da kommt ein neuer Mitarbeiter, bin maximal aufgeregt, dass ein neuer Mitarbeiter kommt, das ist halt heute immer noch so, aber es kommt natürlich auch die Schattenseite und man hat jetzt mehr Kündigungen, wir hatten die ersten aktiven Kündigungen, wo es sich einfach woanders hin entwickelt, wo wir die Perspektive nicht waren, wir mussten die ersten Leute jetzt auch mal kündigen, das gehört leider auch dazu, wenn die Performance nicht passt, wenn das Kulturelle nicht passt, whatever und wir sind jetzt relativ viele Leute, würde ich sagen, für mein Verhältnis viel zu viele, aber wir brauchen sie, wir brauchen noch mehr, wir haben Ziele, wir haben einen Plan, der verabschiedet ist, wir wollen auf knapp 100 Mitarbeiter wachsen, wenn es so weitergeht bis 2030, wir haben ein klares Ziel, wir wollen 130 Mio-Jahresumsatz machen, das ist das Ziel, das geht nur mit den Leuten und wir wollen maximale Struktur, C-Level mit Management aufbauen und letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, was ist das Pendant, was fehlt aktuell? Und du hast mir gesagt, ey, ihr braucht einen COO, das ist brutal viel wert. Ihr hattet den ja auch irgendwann, da hast du den geholt. Und das war auch den ersten, den wir geheiert haben von C-Level. Das ist der, wo er angefangen hat im Januar und viel Erfahrung. Wir haben den Altersdurchschnitt maximal nach oben gehoben.
Jetzt. Ja, wie alt ist er?
Er ist schon, lass mich lügen, 50, damit was gesagt ist. Vielleicht auch knapp über 50, aber unser CFO ist über 40, unser Head of Growth ist über 40. Also wir haben jetzt plötzlich halt, vorher war der Altersdurchschnitt so Mitte 20, weißt du, das ändert alles und wir werden professioneller. Es ist anders, es geht nicht mehr darum, ein Tag ist die Performance scheiße, Flo dreht durch, wir packen alles an, wir drehen alles von links auf rechts und alles wird gemacht und tschakka und weiter geht's. Ja. Performance scheiße, ich krieg eine Nachricht in Slack privat von Management, also auf netter Basis natürlich, ey, wir müssen das ein bisschen woanders quasi koordinieren, das bringt Unruhe im Team, weil die wollen dann wie früher halt alles umdrehen, das können wir uns nicht erlauben, wir haben ja einen Plan und wir wissen ja, wohin wir wollen, ein Tag Performance schlecht ist nicht schlimm und da hockst du dann nicht so, boah, Alter, ist das wirklich so, keiner wird mir das verbieten, das ist mir klar. Aber ich check ja auch von meiner Intelligenz her, dass das richtig ist, was der mir sagt, was er mir versucht, durch die Blume so mitzugeben. Und ich habe es dir immer gesagt gehabt, ich bin der Case, der Spaß daran hat, ein Unternehmen von 0 auf 10 Mio zu bringen. Mhm. Ich war, glaube ich, noch nie der Mensch, der Bock hat, irgendwie von 10 auf 100 zu gehen, weil ich eh als surreal empfunden habe. Und dadurch, dass ich trotzdem gebunden bin und liebe, was ich eigentlich tue.
Natürlich.
Ist jetzt der Case nicht zu sagen, wir machen weniger Umsatz und wir haben weniger Leute. Wir müssen jetzt halt mir etwas Neues aufbauen, sodass ich quasi weiterhin auf meiner Spielwiese sein kann. Und Spielwiesen sind dann halt neue Channels. Es sind dann halt irgendwo, wo ich wieder graben kann.
Lass mich da mal kurz reingehen.
Immer ran, überall. Du kannst, schieß einfach los.
Ich liebe ja diese Folgen mit dir, weil du sprudelst einfach endlos an Content.
Wie, und als würde ich die ganze Zeit nichts reden und plötzlich mal was sagen. Aber ich sag dir eins, hier hinten dran sitzt ja auch Jawus, mein Ängster und er sitzt mit mir übrigens auch im Büro, das heißt, er geht den ganzen Tag mit und wenn ich schlecht gelaunt bin, dann
kriege
ich 800 Mal gesagt gehabt, oh, kann ich irgendwie aufmachen, das ist echt nicht geil, wenn du schlecht gelaunt, du redest einfach nicht. Ich so, es gibt doch Schlimmeres, wie wenn ich nicht rede. Er so, nein, es ist viel toller, wenn du redest und Energie hast und sprudelst und machst und so. Ja, so ist es halt, es kann nicht jeden Tag geil sein. Aber geh überall rein, wo du reingehen willst und dann kann ich gerne weiter erzählen,
was mich interessiert. Immer. Also, pass auf, du bist ja der absolute aus der also von der Geschichte her, du bist ja der absolute Macher. Ja? Du hattest früher, glaube ich, auch mal eine Agentur, wenn ich mich richtig erinnere.
Performance Marketing Agency
von Meta. Performance Marketing Agency, du kommst ja aus dem Doing, du liebst und du atmest Marketing.
Ja.
Da hat sich wahrscheinlich heute nichts geändert.
Nein, es ist immer noch da, wo ich am meisten Passion habe, wo ich am meisten meine Zeit versuche, draufzupacken.
Das war so der letzte Stand von der Episode letztes Jahr.
Ja.
Und jetzt fast forward, jetzt habt ihr diese Managementstrukturen, ihr habt ein größeres Team, ihr seid professioneller, ihr habt wahrscheinlich Ticketsysteme und Projektmanagement und Onboardings und OKRs und Meetings und sowas.
Ja, ja, alles.
Was hat es mit einem Florian gemacht im Kopf und auch wie hat sich so dein Leben vielleicht auch verändert? Machst du jetzt andere Dinge? Wie hat sich das gewandelt?
Im Kopf komme ich damit nicht klar, dass es sich ändert, dass ich sehr viele Operations-Aufgaben bekommen habe, dass ich 80% meiner Zeit wahrscheinlich mittlerweile in Operations bin, in Dinge bin, die halt ein Geschäftsführer macht, ein Leader macht, ein Vorgesetzter macht und habe dann halt auch diese ganzen Quartalsgespräche und Co. In mir drin ist da wie ein Bruch. Also das ist, ich habe keinen Bock da drauf, versuche trotzdem natürlich bestmöglich das abzuliefern, weil ich immer versuche abzuliefern mit voller Motivation und mich auch da drin weiterzubilden. Das heißt, ich habe mir jetzt ein Führungsbuch zugelegt und lese ein Buch da drin. Wir checken gerade ein, dass wir ein Führungstraining machen für alle, wo auch gerade zur Führung werden bei uns, also die halt quasi Personalverantwortung bekommen und das C-Level. Aber in mir drin ist das alles nicht, was mir halt totale Freude macht. Und ich glaube nicht, dass man es jetzt brutal spürt, aber ich glaube, jeder, wo mit mir eng zusammenarbeitet, und das differenzieren kann, zu sagen, ey, ja, er ist zwar mein Vorgesetzter, aber ich weiß, der hat gar keinen Bock da drauf, aber er ist es halt und ich habe den notwendigen Respekt, aber ich komme halt deutlich besser mit allen Menschen klar, die weiterhin mit mir auf Marketing-Ebene ablernen können.
Ja.
Also du kannst mich hier einsperren, Laptop auf und ich könnte die Nacht durcharbeiten. Wenn du mir aber hingehst und sagst, du machst jetzt einen Führungsworkshop, der 3 Tage geht, ist das in meinem Kalender. Jeder Tag, wo näher kommt, wird mein Gefühlszustand mehr Stress, mehr Abfuck, gar keinen Bock da drauf. Aber ich weiß ja, es ist wichtig. Aber in mir drin ist das wie ein Bruch gerade aktuell. So ein bisschen eine Identitätskrise, überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich jetzt schnellstmöglich dagegen arbeiten muss, dass wir Prozesse und Strukturen nachziehen mit Leuten, die das maximal lieben und wollen, sodass ich weiterhin in diesem Abnörden halt auch absolut meinen Fokus drin setzen kann. Und wenn ich das tue, dann wird es auf jeden Fall auch gut werden, weil ich glaube, dann haben wir es geschafft. Deswegen brauchen wir auch gute Leute, die das sehr, sehr gut machen. Aber in mir drin ist es halt, wie gesagt, ein brutaler Bruch. Also ich merke das auch in der Motivation. Ich bin trotzdem sehr früh wach, arbeite sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv. Aber ich merke das in meinem Gemütszustand, wenn mein Kalender leer ist und ich quasi meine Zeit maximal effizient auf Marketing lenken kann, egal was es jetzt ist, ob es jetzt irgendwie Analysen, Research, whatever ist, dann ist der Tag meistens ein geiler Tag.
Ja.
Und wenn der halt vollgepackt ist mit Management-Meetings, danach noch die Entwicklungspläne, Besprechung, dann HR, dann noch 2 Vorstellungsgespräche, das sind die Tage, wo ich genau weiß, da habe ich keinen Bock, habe keine Motivation, das lasse ich niemanden spüren, außer mich selbst oder meinem Umfeld, die halt nicht quasi in diesen Themen drin sind, sondern die einfach merken, oh, heute ist was anders beim Flow. Und bin halt ein sehr emotionaler Mensch, das heißt, du merkst mir super schnell an, ob ich abgefuckt bin oder ob ich gut gelaunt bin. Ich mache das maximal nach außen, ich bin da super extrovertiert.
Sehr authentisch.
Ja, das bin halt ich, aber bin absolut introvertiert, wenn es um etwas geht, was mich belastet, was ein Problem ist. Und das ist aktuell ein großes Problem für mich in mir drin.
Das ist total interessant, weil ich tick da genauso wie du. Ich habe auch diese Tage, wo ich dann irgendwie 14 Calls habe und irgendwie 15 Stunden arbeite und danach ist der Tag einfach, fühlt sich nicht so geil an. Und da hast du Tage, wie du gerade beschrieben hast, keinen einzigen Call. Du kannst Copy schreiben, ist
nur geil.
Und dann ist irgendwie geil. Ja. Also ich fühle ganz genau, was du gerade sagst. Warum machst du das? Warum sagst du, okay, ich gehe da jetzt durch?
Es wird ja nicht besser, wenn ich es nicht mache, dass ich das jetzt mache. Verstehst du, wie ich meine? Also ich habe ja 2 Optionen. Ich ändere mein Mindset und sage, alles klar, ich nehme die Entwicklung an, dass ich von einem Performance-Marketer, Gründer, Marketing-Gründer, Nerd-Gründer zum Top-Manager mich entwickle, weil ich habe mich ja auch irgendwann mal zum Marketer entwickelt. Das hat mir ja keine Schule beigebracht, habe ich mir ja selbst beigebracht, durch gute Leute wie zum Beispiel durch dich. Durch andere Dinge, durch Lesen, durch Weiterentwicklung, durch viel Sprechen, durch viel Machen. Also ich habe ja 2 Optionen. Entweder mache ich das und sage, dasselbe mache ich jetzt auch als Manager und werde wahrscheinlich der beste Manager in meinem Case irgendwie, sodass eventuell sogar die Außenreputation so ist, boah, Alter, von dem kann man viel lernen. Und akzeptiere das oder ich baue mir mein Unternehmen so viel weiter, dass ich hingehen kann und kann sagen, alles klar, ich habe Leute, die das machen Und ich kann mich sukzessive jetzt durch eine extrem sehr intensive Zeit, relativ zeitnah, in ein paar Wochen, Monate, auch massiv dann zurückziehen aus diesem Case und kann wieder mein Ding machen. Und meine brutale Motivation ist das Zweite, dass ich genau das mache. Das heißt, ich gehe jetzt die Extrameile, bin auch keiner, also viele haben immer gesagt, du wirst niemals abgeben können. Du bist nicht der Typ dazu. Mhm. Also egal, mit wem du wahrscheinlich reden wirst, ich bin maximal am Abgeben. Also maximal, bei mir gibt es gar nichts. Ich mache sofort einen Loop, wenn jemand sagt, ich übernehme das. Dann habe ich auch das Vertrauen. Ich begleite auch dieses Vertrauen. Aber ich ziehe mich dann raus. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann werde ich auch da irgendwie so ein bisschen pissig und blöd. Aber ich würde es nie wieder an mich ranziehen. Ich würde es immer und immer wieder machen lassen. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr macht das. Ich helfe euch, bis ihr es könnt. Ich will aber damit nichts mehr zu tun haben. Und den Weg gehe ich jetzt durch. Ich gebe maximal viel ab, vielleicht auch ein bisschen zu viel ab. Bin aber noch maximal so ein Control-Freak-mäßig mit drin, aber halt wirklich nur als Kontrolle, dass ich prüfe, läuft's gut. Nicht die Schnelligkeit, läuft's gut, dass es korrekt ist. Und wenn dann ein Problem kommt, werde ich nicht diesen Move bringen, wie es viele Gründer machen. Okay, dann mache ich es lieber wieder selber, weil ich kann es schneller, besser, whatever. Das ist genau das, was ich mache. Ich gehe durch, wir werden die Probleme identifizieren und werden sie dann auch regeln. Und sie werden dort bleiben, definitiv. Und das ist der Weg, wo ich jetzt mir halt auch erhoffe, dass es bis Ende des Jahres oder gegen den nächsten irgendwie Q3, Q4, dass es in eine Richtung geht, wo ich auch wieder deutlich mehr ich selbst sein kann. Weil das ist aktuell so ein bisschen, bisschen schwierig. In mir drin ist es schwierig. Weißt du, wie ich meine? Weil die Motivation zu einer Flöten geht. Ja, das ist sehr schade, weil die Motivation sagen, alles ist das größte Asset, was ich dem Unternehmen aktuell bieten kann. Mhm. Meine Motivation, mein Drive, wie ich überall meine Augen habe, meine ganzen Kontakte, wie ich mir das aufgebaut habe. Ich bin ja wirklich immer so hands-on mit geilen Leuten unterwegs. Mir geht es nicht darum, wie viel Umsatz du machst. Mir geht es darum, wie dein Mindset ist, wie deine Mentalität ist. Ja. Und es sind fast alles Online-Marketer. Das sind alles weißt du nicht, Gurus, das sind Macher, die einfach Bock.
Das heißt, was ich raushöre, du bist in dieser Aufbauphase. Ja. Du sagst, bis so nächste. Wie viel Prozent von 0 bis 100 habt ihr schon standardisiert, systematisiert, delegiert? Was würdest du sagen?
60%.
60%. Ja. Sehr gut.
40% liegen noch viel bei Dingen, wo eigentlich schon bei mir liegen müssen.
Ja, ich verstehe.
Aber ist normal.
Aber
bin ja offen. Will ja.
Du beschreibst gerade so ein Muster, was ich halt oft auch gesehen habe bei Brands, die von klein bis groß gewachsen sind, dass der Founder sich weiterentwickeln muss. Ja. Dass der wie so eine Raupe zum Schmetterling wird. Vielleicht weiß ich nicht, ob es eine tolle Metapher ist, aber sich immer wieder neu erfinden muss, in eine neue Rolle rein muss. Und die Challenge, die habe ich auch. Deswegen fühle ich die ganz genau, weil im Herzen bin ich auch ein Marketer. Aber ich glaube auch, ihr habt ja auch ein riesiges Ziel mit B-Drop und ihr seid ja auf einem absoluten Wachstumskurs und das in einer Zeit, wo nicht jede Brand es einfach hat.
Ist aber dieses Jahr auch schwieriger, werden wir vielleicht später mal eintauchen, aber es ist
dieses Jahr
echt schon herausfordernder.
Können wir gerne drauf einsteigen. Ist es dann doch beachtlich, dass ihr halt immer noch so krass rasiert und euch dahin entwickelt?
Wir wollen halt auch. Also wenn das Team motiviert ist und dieses Mindset halt auch mitträgt, also sagen, auch wenn Abfucks kommen, es gibt nicht den Weg, okay, dann lassen wir es, sondern wir finden immer und immer wieder einen Weg, solange es eine Möglichkeit gibt, dann einfach umzudenken, einen anderen Weg zu finden. Was der Channel geht immer, wir müssen den Channel gehen. Wir testen auch trotzdem weiterhin viel aus. Und ich finde, das ist unfassbar wichtig, dass du diese Motivation weiterhin auch deinem Team überträgst, dass du sagst, natürlich ist es scheiße, wie es gerade läuft zum Beispiel, aber es gibt ja genug Möglichkeiten, Optionen, die wir gedreht bekommen, weil andere kriegen es ja auch hin. Warum sollten wir es nicht hinkriegen? Also wir arbeiten ja nicht mehr daran, dass wir irgendwie ein Product-Market-Fit brauchen oder ein Brand-Market-Fit brauchen. Die haben wir, sonst hätten wir die Umsätze nicht gemacht und die Verkäufe. Sondern wir arbeiten alle daran, dass wir wissen, wie kriegen wir durch Produktentwicklung, durch neue Entwicklung, aber auch durch unser Online-Marketing es wieder besser hin. Und ich lasse das halt nicht zu, dass man immer nur sagt, ja, die Wirtschaft ist scheiße. Safe. Oder auf der anderen Seite, der Channel ist ja auch tot. Ja, jeder hat über TikTok-Shops gesagt gehabt, dass der Kack niemals funktioniert wird. Ich habe jetzt Brands kennengelernt, die schieben über eine halbe Mio-Umsatz im Monat nur über TikTok-Shops. Wir haben die ersten 6-stelligen Umsätze über TikTok-Shops gezogen in relativ kurzer Zeit mit einem relativ kleinen Setup. Ja. Und es ist machbar. Und wir haben die ersten TikTok-Lives gehabt, die mit 0 Euro waren und super frustrierend waren, wenn du einen Mitarbeiter hast, der 3 Stunden da drin sitzt und nichts verkauft, obwohl sein Job ist zu verkaufen und danach rauskommt, demotiviert ist. Da ist es deine Aufgabe als Founder, als Marketer, als Leadership oder als dein Vorgesetzter, das kann dann auch zum Beispiel in dem Fall jetzt, was TikTok ist, der Jabus sein, zur Seite zu nehmen und sagen, nein, es war nicht scheiße, weil dein Life war trotzdem sehr gut, du hast das und das gut gemacht, wir müssen an Sachen arbeiten, warum es andere besser hinkriegen als wir, es liegt nicht an den Produkten. Der Beweis ist, dass Teleshopping bei uns funktioniert, also funktioniert auch TikTok, du musst immer und immer wieder reingehen und verstehen, wo, und du musst aber halt aber auch graben. Da kommt kein Guru, der Accountmanager von TikTok und sagt, ihr müsst das so und so machen. Du musst graben, du musst reingehen, du musst verstehen. Du musst dann halt auch mal, dann gehst du nach Amerika, gehst nach UK, guckst dir die Lives an. Dann guckst du dir die Lives an in Deutschland, die gut funktionieren. Du kannst immer eine Ausrede haben. Ja, die verkaufen ja auch Shapewear. Ja, die verkaufen ja auch nur Schuhe. Die verkaufen halt auch Nahrungsergänzungsmittel, wie ihr machen Kosmetik. Ja, Digga, und? Trotzdem kriegen sie es verkauft. Also ist der Markt doch da. Wir müssen es bloß checken, wie es funktioniert. Und das ist das, was du den Leuten, die Motivation, was ist jetzt? Jetzt hat die drei Lives gehabt diese Woche. Alle drei Lives gehen in eine Richtung, wo ich sage, alter Verwalter, die Umsätze, auf die will ich nicht mehr verzichten.
Mega.
Und das ist ja das, wo ich dann auch sage, ja Mann, und das macht ja mit der Motivation wieder was.
Natürlich.
Der Mitarbeiter macht sich Gedanken über das nächste Live, der geht mit rein, wir machen uns alle Gedanken, wir sagen, der Channel ist nicht tot, der Channel hat maximal Potenzial, wir heiern Leute auf den Channel, was können wir noch machen? Das ist das, was ich halt auch will, den Drive versuche ich meinen Mitarbeitern zu geben und ich hoffe, dass die meisten Mitarbeiter bei uns zumindest auch ähnliche Motivationsstränge mitbringen.
Wie schaffst du es als Founder, diese Motivation an deine Management-Ebene und dann dementsprechend an das Team weiterzugeben?
Ich glaube, da ist Hiring key. Du brauchst gute Leute, weil nicht jeder hat Motivation, so bringt es einfach mit. Und ich kann auch nicht jemanden, also beim Management ganz besonders, ich habe nie vorgehabt, das Management, ich wollte immer ein Management, das von sich aus motiviert ist, ohne dass ich die Motivation übergeben muss. Sie müssen meinen Drive kennenlernen oder unseren Drive und Unternehmen auch kennenlernen, von jedem einzelnen Mitarbeiter. Aber sie müssen einen eigenen Drive mitbringen. Wenn sie den nicht haben, sind sie nicht an der richtigen Position. Ich brauche keinen 9-to-5-Manager. Also dann brauche ich mir das Geld sparen, dafür sind sie auch alle viel zu teuer. Ich brauche Leute, die da sitzen und sagen, Mann, ich will die extra Meile gehen, ich habe Bock drauf, wir haben unseren CFO. Ich glaube, der ist die Woche nicht einmal vor 23 Uhr aus dem Office gegangen. Also nicht, weil ich das erwarte. Der macht es, weil er Bock hat, Projekte nach vorne zu bringen, weil er ein Potenzial da drin sieht. Und ich finde nicht, dass du die Motivation geben musst. Du musst denen den Drive vorleben, damit sie es checken. Und keiner von meinen Manager hat jemals mich versucht zu bremsen in meinem Drive. Das tue ich absolut hoch anschätzen, weil es gibt Mitarbeiter bei uns, die versuchen mich zu bremsen in meinem Drive. Also die sagen nicht, du musst weniger Drive haben. Die gehen halt hin und versuchen das, indem sie sagen, wir brauchen jetzt ein Inspirations Board, wo du deine ganzen Inputs reinpostest. Aber wir wollen das nicht in Slack, weil das Slack goofert aus. Dann rede ich mit anderen Foundern, dann sage ich ganz klipp und klar, ich gehe mit jemand von Ahead, bin ich ins Gespräch gegangen. Hey, was für ein Tool-Stack habt ihr? Ja, Slack. Okay, wie ist es bei euch mit Slack aufgebaut? Ist das auch so, dass sich alle beschweren, dass so viele Slack-Nachrichten da drin sind? Bei uns ist es nämlich so. Ja, teilweise nicht so. Ja, wie viel ist denn jetzt? Wir reden jetzt seit einer Stunde. Wenn du jetzt auf Slack gehst auf dem Handy, wie viele Slack-Nachrichten hast du? Also wie viel kriegst du mit, was im Channel gepostet wird? Also, ja, unmenschlich. Ich könnte jetzt 3 Stunden an Slack holen. Ich so, genau das ist der Drive. Und würdest du das unterbinden? Also, nein, die Leute wollen per Remote arbeiten, wollen aber nicht in Slack kommunizieren. Was wollen sie denn machen? Irgendwo muss doch die Kommunikation stattfinden. Und das erwarte ich von meinem Management. Ich erwarte nicht von meinem Management, dass sie mich versuchen, runterzudrücken nach dem Motto, hey, du musst da weniger machen, weil die Leute fühlen sich, nee, dann sind die Leute, wo sich da verärgert fühlen, dann sind es die falschen Leute, wenn sie es nicht mal in den Arsch in der Hose haben, zu mir herzukommen, mit mir darüber zu reden, dass ich mich zu verändern habe oder sonst irgendwas. Und das versuche ich halt im Marketing genauso zu machen. Wir brauchen, wenn wir den Lauf gewinnen wollen oder wie auch immer, dann brauchen wir Leute, die diese extra Meile jeden Tag gehen. Und wenn der Tag mal scheiße ist, sollen sie heimgehen, sollen sich ausschlafen und am nächsten Tag die extra Meile gehen. Ich brauche nicht nur irgendwelche Leute, die einfach nur 9-to-5 das machen, was wir denen sagen. Die haben wir auch, die braucht jeder und das ist auch voll fein, weil jeder hat sein eigenes Leben, darf das bestimmen. Aber ich brauche halt so 20% in meinem Unternehmen, das ist mein Core-Team, nenne ich das die High-Performer, die brauche ich, weil am Schluss es nur mit denen gehen wird.
Es ist so.
Und jeder hat die Möglichkeit, bei uns ein High-Performer zu sein, jeder.
Ja.
Wir sind von den Unternehmensgrößen noch so klein und haben noch so viel vor, dass jede Stelle bei uns noch irgendwo aufgebaut werden kann. Jetzt hätte jeder CFO werden können bei uns, hätte jemand die Qualifikation mitgebracht oder gesagt gehabt, ich will diesen Weg gehen. Und jeder hat die Stellenausschreibung gesehen. Ein C-Level zu hiren dauert nicht einen Monat, dauert 6 Monate, 12 Monate. In den 12 Monaten hätte jeder die Möglichkeit gehabt, Flo, ich habe gesehen, ihr sucht einen Head of Growth, ich bin euer Head of Growth und ich werde es euch beweisen, das können wir tun. Da hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich sehe das bei dir nicht, tut mir leid, okay. Oder ich hätte gesagt gehabt, scheiße mal, was geht denn bei dir ab? Jetzt lass uns aber mal einen Gang zulegen. Ne? Und diese Möglichkeit gibt es immer noch bei fast jeder Stelle bei uns. Und ich hoffe, dass das irgendwann bei jedem auch ankommt, der Bock auf Karriere hat, dass er merkt, wir sind ein Unternehmen, wo du noch eine Karriere machen kannst.
Ja, ist geil, feiere ich extrem. Was mich nur interessieren würde, ist, wenn du jetzt so jemanden hast, der sagt, hey, ich will diese eine Position. Wie trainiert ihr? Wie oft trainiert ihr? Was macht ihr?
Du musst, leider habe ich das jetzt auch erst kennenlernen, du musst einen Entwicklungsplan herausarbeiten, wo will derjenige halt hin und was ist das Ziel Und wo ist auch das Zielgehalt? Zumindest aus beiden Perspektiven. Alles darüber hinaus ist eine Verhandlungssache. Und am Schluss ist es, eine gewisse Freiheit zu geben. Also du musst den Leuten Freiheit geben, sich auch zu entfalten, dass du halt nicht den Leuten nur das machen lässt, was sie sollen. Und ich glaube, du musst viele Gespräche führen, immer wieder updaten. Du musst den Leuten das Gefühl geben, dass sie auf diese Rolle, keine Ahnung, Management, Mitmanagement, dass sie maximal gehört und auch gewollt sind, dass sie mit reingehen. Nimm sie mal mit in ein Management-Meeting. Lass sie mal eine Präsentation in einem Management-Board-Meeting machen, wo wir ein All-Hands haben. Wenn der Investor, wir haben Private Equity mit drin, wenn der kommt zu uns in Office, der kommt alle 6 Wochen ungefähr vorbei, wenn der vorbeikommt, sag doch Bescheid, dass du einen Termin haben willst, eine halbe Stunde mit reinzugehen, weil du gerne was präsentieren wollen würdest auf deinen Case. Das macht einer, wo Bock hat, Karriere zu machen, ist das die Chance des Lebens. Safe. Ich hätte es mir gewünscht mit meinen, ich sag mal, da, wo ich mit Unternehmertum angefangen habe, Anfang 20, Mitte 20, hätte es mir gewünscht, bei dem damaligen Arbeitgeber, wo ich auch die Karriere mitgestaltet habe, hätte da einer zu mir gesagt, ey, wir sind Private Equity gefundet und da ist jemand und wir haben vor, 130 Mio pro Jahr zu machen und wir brauchen dafür Leute. Ich hätte alles dafür getan, dass ich der krasseste da drin werde und nicht in Arroganz oder in einer Ego-Nummer, sondern der krasseste wäre im Team-Meeting und proaktiv. Ich brauche Leute, die proaktiv Bock haben zu sagen, ich brauche ein Führungstraining, weil ich bin nicht gut da drin. Ja. Ich kann so auch sagen, dass ich nicht gut da drin bin. Und ich bin halt immer, wir hatten jetzt 5-Jahresfeier, also wir sind 5 Jahre, hatten 5-Jahresfeier mit allen Lieferanten und Kollegen und auch die, das erste Mal durften die Partner von den Kollegen dann mitkommen und habe auch eine Rede gehalten und die war super emotional und ich habe mich nicht versteckt, dass ich dann auch Tränen hatte, dass ich abbrechen musste, mehrfach in dieser Rede zu halten und denke mir so, das ist doch menschlich. Danach kamen Leute zu mir und haben gesagt, boah, ich habe dich schon nie so sentimental gesehen. Da habe ich bloß gedacht so, Alter, dann kennt ihr mich nicht. Keine Ahnung, jeder, der mich eng kennt, weiß, wie sentimental ich bin. Wenn du mir auf Insta nur folgen würdest und dir die Texte durchlesen würdest, würdest du wissen, was bei mir in meinem Leben abgeht.
Ja.
Ich brauche Leute, die hands-on sind. Ich brauche keinen Anzugsträger, der kommt. Boah, das ist das Letzte für mich, was ich aktuell anstellen würde, weil ich einfach sagen würde, der würde sich so maximal unwohl bei uns fühlen und andersrum genauso. Ja. Wir haben alles Leute, wenn du zu uns mal ins Office kommst, das sind 80% der Leute, sind unfassbar nette Leute, die aber auch maximal Bock haben, was zu machen. Und viele davon haben Bock, die extra Meile zu gehen. Nicht alle, aber viele davon. Und ich wertschätze das, also auch da wieder, wenn du jetzt für einzelne Leute, mit denen ich auch privat zu tun habe, wenn du die fragen würdest, schätzt er das? Die würden alle, könnte ich mal Hand ins Feuer legen, würden sagen, ja, ich springe, wenn jemand die extra Meile gegangen ist, ich höre zu, ich habe ein super gutes Gedächtnis, ich höre zu, wenn jemand irgendwas cool findet, eine Marke feiert oder sowas, wenn da jemand die extra Meile gegangen ist, ist Montag drauf, liegt ein Paket auf dem Schreibtisch mit einem Produkt von der Marke drin, wo einfach nur ein Zettel drauf hängt, gut, danke, ich will mich damit jetzt irgendwie brüsten oder cool sein, ich will damit sagen, ich habe es gesehen, was du gemacht hast. Und davon ist noch mehr, nicht in den Geschenken, aber in der Karriere ist noch mehr, wenn du das machst. Und ich glaube, du musst viele Gespräche führen und du brauchst Führungsqualitäten. Und wenn du die nicht hast, dann musst du die einkaufen. Und die habe ich mir eingekauft. Zumindest hoffe ich, dass ich mir das eingekauft habe.
Also was ich an der Stelle mal ganz kurz betonen möchte ist, wir haben vorhin angefangen so ein bisschen mit Content und LinkedIn und sowas. Und dieses authentisch sein, Florian, das hast du einfach in dir. Und das macht dich sehr, sehr sympathisch. Du bist sehr authentisch auch jedes Mal hier im Podcast. Ja, und auch,
guck mal, das dritte Mal da.
Das dritte Mal Beatdrop. Aber man spürt es. Und ich glaube, deswegen ist auch der Grund dafür, dass du sehr viel auch Energy bekommst von der Community, von deinen Followern und sowas. Und auch so Feedback auf Content und sowas.
Ja.
Weil man das natürlich spürt. Und das
danke.
Ich
wollte auch nie, ich bin auch ehrlich, nochmal hier an der Stelle, auch jeder Founder, der Bock hat, irgendwie zu founden, weil ihr müsst alle nicht irgendwie ein Gesicht der Marke werden, ihr müsst alle nicht irgendwie nach außen das, ihr könnt auch ganz still sein, ihr könnt ganz ruhig sein, ihr könnt Insta löschen, ihr könnt LinkedIn löschen, ist alles nicht notwendig. Der Case für uns hat gut funktioniert, weil ich so bin, wie ich bin und auch im HR funktioniert das super gut, dass wir auf LinkedIn sehr authentisch und sehr nah sind. Das kriegen wir immer wieder als Feedback von potenziellen Bewerbern und auch Leute, die dann eingestellt werden. Aber ich will dass du das als Founder bist, wie ich bin. Ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt derjenige, der das voll, also ich gehe nicht in viele Podcasts, waren jetzt vielleicht schon mal ein paar mehr, dann wurde ich eingeladen, aber ich bin eigentlich super selektiv, weil ich gar keinen Bock darauf habe, weil ich auch die Zeit nicht dafür habe.
Weiß ich zu schätzen, dass du hier bist.
Ja, aber du mal, ist es was ganz anderes. Also wir unterhalten uns auch so viel privat über andere Themen, die gar nichts quasi immer mit dem Business-Kontext zu tun haben. Aber ich glaube einfach, du musst du selbst sein und du brauchst eine Passion an irgendwas. Irgendwas musst du halt eine Passion haben.
Ja.
Wenn du eine Passion hast zu irgendeinem Thema, und ich glaube, bei E-Commerce muss es halt irgendwie in der Richtung Online-Marketing sein, wenn du da wirklich erfolgreich sein willst, meines Erachtens. Ich sage auch immer zu Neugründern, habt ihr im Team jemand, der wirklich Online-Marketing lebt, weil das wird für euch der größte Hebel sein, dass das Ding groß wird. Neben allem anderen natürlich. Ne? Ja. Aber der Online-Marketing-Hebel, den einzukaufen, kostet euch richtig Geld. Yes. Agenturen sind super teuer.
Und finden wir jemand Gutes.
Vor allem, wenn du noch klein bist, noch gar keine Umsätze hattest, da hat er gar keiner Bock drauf.
Safe.
Also ich als Agentur hätte auch keinen Bock drauf. Da muss ich ja sogar noch den Ad-Account einrichten. Was ist denn hier los? Gar keinen Bock drauf. Klar. Aber deswegen, und ich wurde auch schon oft gefragt, woher hast du dieses Marketingwissen? Sag ich jetzt nicht, dass ich der Beste bin. Gibt es noch 1000 bessere. Du bist besser, definitiv. 1000% doch. Und aber woher habe ich mein Wissen, indem ich mir YouTube reinziehe? Das kriegst du alles for free. Ich ziehe mir Videos rein, alles Mögliche. Ich ziehe mir von dir Videos rein. Ich gucke bei LinkedIn, ich folge den richtigen Leuten auf Instagram. Ich gucke mir irgendwelche, es ist ja voll der Hack jetzt geworden, irgendwie bei LinkedIn dann zu schreiben, kommentiere, keine Ahnung, Scale, und du kriegst dann quasi irgendein Framework. Hol dir das Framework, zieh dir das Framework rein. Es gibt so viel Content for free da draußen, Alter. Das ist so
zu einfach eigentlich.
Bücher lesen, alles. Das ist so einfach eigentlich. Es ist nur Zeit investieren.
Man muss es halt wollen.
Ja. Und du musst halt es verstehen, aber das Verständnis kannst du aufbauen.
Lass uns mal über dein Passion-Projekt oder über dein Passion-Thema sprechen.
Was ist das Passion-Thema?
Marketing abnerden. Bevor wir in die ganzen Community-Fragen reingehen, das interessiert natürlich die Community auch sehr, möchte ich natürlich wieder über Marketing sprechen.
Natürlich, immer.
Du hast es gerade TikTok erwähnt. Was sind so Themen, wo für dich gerade, wo du für brennst? Ist es vielleicht TikTok? Ist es vielleicht was anderes? Hol mich da mal ab.
Oh, aktuell ist es Meta. Ich will Meta unfassbar knacken. Also wir hatten es schon mal geknackt, aber ich will es auf hohem Scale knacken. Also Meta macht maximal viel Freude aktuell. Nicht wegen der Performance, die ist nicht so geil, aber das zu knacken ist so ein Antrieb.
Kannst du so droppen, wie viel Adspend ihr habt?
Ja, Meta bewegen wir zwischen 200 und 250.000 pro Monat. Stark. Das sind jetzt, wir haben insgesamt ein Adspend von 1,4 bis 1,5 Millionen pro Monat. Also wir spenden schon sehr viel auf viele Channels. Ja. Meta ist davon noch leider zu wenig. Also das Google zum Beispiel deutlich höher, Native höher, Amazon sogar höher. Also es gibt viele Channels, die deutlich höher sind. Das ist sehr schade, weil Meta eigentlich super viel Potenzial hat, und das ist deswegen auch die Motivation, das zu knacken. Und ich weiß heute, dass die Motivation zu knacken nicht heißt, ich nerde irgendwie jetzt 3 Monate nur noch Meta ab, sondern wir suchen jetzt im Hiring gute Leute dafür. Und auf der anderen Seite haben wir in-house trotzdem ein Team, wir haben trotzdem noch eine Agentur, und wir machen halt ganz, ganz viel und versuchen dafür Frameworks zu packen und das Verständnis aufzubauen, warum schaffen es andere und wir weniger. Aber Meta ist sehr viel Passion aktuell, TikTok Shops ist unfassbar viel Passion, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das machbar ist, also never, 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 ever. Da habe ich viel Freude drin, und wir sind gerade im TV unterwegs, also in dem linearen Format auch ein bisschen, aber wir machen sehr viel DSP, Amazon Prime und so weiter, und man kann das gar nicht verstehen, was auch da für eine Musik drin ist. Man muss das ein bisschen verstehen, alles, was wir jetzt gerade bereden, von dem Scale, wo wir sind. Wenn wir wieder auf die Anfänge auf dem letzten Podcast gehen, ich habe quasi sehr viel dazu gesagt, wie kommst du von 0 auf 10, also von 0 auf 1 Million, von 1 auf 3, 5, 10. Auf diesen Scale, da ist kein TV drin, kein DSP drin. Da ist Meta mit Abstand das Größte und das Wichtigste. Da sind wir auch maximal tief abgetaucht. Da sind andere Channels wie Google, Native, würde ich auch schon ein bisschen später ansetzen. Trotzdem auch ein großer Channel, wo viel möglich ist. Aber DSP, TikTok-Shops und so weiter, das sind alles Themen, die wir jetzt angehen.
Erklär nochmal DSP.
DSP ist halt quasi das auf der Amazon-Oberfläche, dass wir quasi Display-Advertising machen können auf Amazon, weil Amazon ist ja sehr wie Google gepolt. Du hast Search-Ads, du targetierst deine Produkte auf einen gewissen Keyword oder machst noch ein bisschen Remarketing, und man kann mittlerweile mit der DSP, das muss man auch freigeschaltet werden, das geht erst ab einem gewissen Scale, ab einer gewissen Größe, das sieht man ja schon die Herausforderung, dass es für größere Unternehmen sind. Wir gehören zu den Top 50 Advertiser bei Amazon in Deutschland. Also wir gehören zu den größeren Playern, nicht zu den größten, aber zu den größeren. Ja. Und wir wurden freigeschaltet, dafür zahlst du auch Kohle, dass du freigeschaltet wirst. Und wir dürfen halt Display-Advertising machen. Das bedeutet, wir dürfen auch außerhalb von der Amazon-Oberfläche Werbung schalten, die auf Amazon verlinkt. Das bedeutet nicht, ich mache eine Meta-Ad auf Amazon, sondern Amazon hat Werbeplätze, die auch bei Meta das geht. Also Meta macht ja nicht nur Werbung auf Instagram und auf Facebook, sondern noch bei ganz, ganz vielen anderen Seiten. Und das geht bei Amazon auch. Das ist halt nur vorbehalten für Leute, die sehr viel spenden, weil sie halt scheinbar die geben sehr viel Daten und Macht aus der Hand, wenn du das bekommst, wenn du da freigeschaltet wirst, weil du kriegst unfassbare Market Insights, unglaubliche, was Amazon normal nie rausgibt. Wir haben Excel-Tabellen, wir haben da den Timo im Team, der ist ein absoluter Amazon-Nerd, es gibt keinen krasseren Amazon-Nerd als er, und der zieht sich diese ganzen Reports rein, und der kann halt Korrelationen erkennen. Wir können Korrelationen erkennen, was passiert, wenn wir einen Prime Day mitmachen, wenn wir bei Meta durch die Decke gehen, was passiert auf Amazon. Das kriegst du durch DSP-Kampagnen in die ganzen KPIs rein, kannst du auswerten. Und DSP erlaubt dir halt auch, Amazon Prime Video zu machen. Das heißt, wenn du Amazon Prime Nutzer bist, ist es schon lange nicht mehr so, dass du keine Werbung bekommst. Du kriegst super viel Werbung. Und du kannst halt aus dem Fire TV Stick sofort auf das Amazon Listing gehen und kaufen. Und es ist unfassbar spannend, das zu nutzen. Und auch das quasi auch da wieder herauszufinden, wie kriegst du es hin, dass du nicht nur Branding-Effekte hast, sondern Performance-Aspekte hast. Wir gehen immer auf Performance. Branding ist wichtig, aber Performance ist auch super wichtig. Und das sind so die Leidenschaftsprojekte, TikTok-Shops, Meta, wo ich geknackt haben will. Ich will auf eine fucking Mio-Span kommen.
Wo würdest du sagen, ist bei Meta gerade so die Hauptchallenge?
Wir haben einen Funnelbruch. Also einen Funnelbruch, dass wir es nicht gebacken bekommen. Wir haben super CTRs, wir haben super geile CPCs, wir kriegen es wirklich hin, super viel Traffic auf, ja, über gute UGCs, lange UGCs, ich nenne das dann immer Mini-VSLs, ja, also für dich Begriff, für viele bestimmt Hörer auch.
Video-Sales-Letter.
Ja, genau, aber halt so Mini, weil die normalen VSLs, die man so aus Native kennt, sind so 40 Minuten lang, ja, wir reden von wirklich so 3- bis 5-minütigen Videos, ja, funktioniert super geil, aber auch immer noch Statics und Co. und wir kriegen es nicht hin, obwohl alle KPIs passen, sobald die auf die Page kommen, kriegen wir die nicht konvertiert oder zu schlecht konvertiert. Und das ist halt der maximale Bruch. Und daran arbeiten wir seit jetzt ungefähr 3 Monaten unfassbar intensiv. Wir haben es
funneltechnisch, ja, Advertorial,
rauf und runter, das auch, aber auch ganz klassisch, dass wir unsere PDP für, ja, Meta, für die Approaches, die wir machen, brandproof ganz anders aufbauen. Und wir haben uns maximal viel Inspo, dann bin ich wieder beim Thema Inspos holen und auch Zeit für Research haben. Safe. In Amerika machen das so Seiten. Guckt euch Grüns an. Grüns wurde jetzt für 1,2 Milliarden Bewertung vertickt an Unilever, glaube ich.
Nach, ne, 3 Jahren.
Nach 3 Jahren, 2,5. Ich habe den Gründer auf Insta gefolgt. Der Gründer hat 2000 Follower. Du kannst ihm schreiben auf Insta. Ja. Die haben eine PDP gebaut auf 6-7 Approaches, wo die bespielen. Das ist gottlos, Alter, was da abgeht. Und klar, Amerika claimt anders, du kriegst es aber trotzdem hin. Safe. Also du musst es halt auf EU-Verordnung, bla, bla, du weißt, was ich meine, du musst es da trotzdem machen. Wir haben da einen Uplift von über 25% hinbekommen, nur weil wir die PDP einfach verändert haben für Meta und die halt super viel lang. Wir sind wieder bei dem Thema früher, schnelle Hook, es muss schnell verkaufbar, es ist die Buttonfarbe vom Checkout. Fuck it, Alter. Es muss eine lange PDP sein, du musst psychologisch, verkaufspsychologisch vorgehen, wenn man das nicht checkt, dass heute, 2026, immer noch nicht checkt, dass du verkaufspsychologisch vorgehen musst, dann hast du euer Marketing dieses Jahr nicht verstanden. Es hat sich geändert die letzten Jahre und wir sind spät dran, aber nicht zu spät. Und wenn ich mir jetzt auch neue Startup-Gründer angucke, die so in dem Beauty-Nahrungsergänzungsmittelbereich schon, die checken das viel, viel früher, die sind viel, viel früher drin, das merkt dann wieder so, das sind Nerds, die gehen ab, die machen das und du musst diesen Funnel als ganzheitlich sehen, vom Creative Media Buying Aspekt bis zum Checkout, auch der Checkout, massive Anpassungen jetzt mal 100%. Gemacht. Man kann bei Shopify mittlerweile Checkout AB testen. Es ging auch ewig nicht. Es war immer most pain. Ja. Was wir da testen, Alter, wir haben so viel Testing und holt euch Inspos von allen Seiten. Und bei uns ist das größte Bottleneck halt wirklich diese Funnelbruch. Deswegen machen wir eine Analyse. Deswegen haben wir einen Creative Strategist. Ja. Der kümmert sich darum. Wir nörden auch da maximal gut ab. Funktioniert sehr, sehr gut. Und vertecken halt alles, machen es über GA4. Wir haben natürlich trotzdem so die ganzen, diese Scrolltiefe etc. pp. Ich bin jetzt nicht so tief drin, aber ich halte mich halt da drüber. Und das war ein Bottleneck oder ist ein Bottleneck noch aktuell. Und ich glaube auch einfach dieses, dass das ganze Unternehmen aufhört, in Silos zu denken. Wir haben so in Silos alles aufgebaut. Das war ein riesen Pain letztes Jahr oder Ende des Jahres. Native hat gerockt. Native Team macht ihr eigenes Ding. Wir haben gesagt gehabt, wir brauchen die Funnels aber auch bei Meta. Dann war das 1:1 Funnel. Dann haben wir gesagt, wir müssen die umbauen. Nee, funktioniert doch bei Native. Wir müssen bei Meta auch funktionieren. Das ist nicht die Logik, Alter. Das ist
ein anderer Kanal.
Das ist ein anderer Kanal. Das ist ein ganz anderer Aufmerksamkeit. Du kommst ganz anders. Ein Entry Point ist ganz, ganz anders. Und da musst du reingehen und du bist halt maximal aktuell, du bist halt schon abgefuckt von den ganzen Wettbewerber. Also Wettbewerber bin ich auch nicht immer nur der 1:1 Competitor, sondern es ist so einfach geworden durch AI und Co. Safe. Ads zu schalten, weil sie alle denken, du gehst in Claude, ChatGPT, whatever und sagst dann, wie mache ich eine Kampagne, dann kriegst du vorgeschlagen, wenn du es noch connected hast, kannst du sogar noch alles live nehmen und das sind Kampagnen, die sind halt trotzdem da und der Wettbewerbsdruck in dem Gebot wird halt trotzdem eng und es wird alles immer teurer und es kommt halt dazu, dass die Leute halt trotzdem dreimal überlegen, heute was kaufen sie. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber du kannst halt nicht mehr nur kommen mit einem kleinen USP, das ist das Produkt und das wirkt bei dem und dem und deswegen funktioniert es. Du musst viel, viel, viel mehr Psychologie anwenden, warum das Produkt funktioniert, warum du reingehen musst, warum du ein Bundle, wir haben CFOs jetzt, also wir sind jetzt nicht der CFO, nicht der Finanztyp, sondern wir reden von Code-Friendly Offers. Ja. Wir machen Code-Friendly Offers, passende Dinger, wir sind brutal abgenördend eben im After, also wir machen Upsells nach dem Kauf, das haben wir letztes Jahr, als wir noch geredet haben, noch nicht gemacht. Krass, wir hätten letztes Jahr vorneweg, ich schwöre auf alles, wir hätten vorneweg 5 bis 8 Mio mehr Umsatz machen können, hätten wir letztes Jahr Upsells gehabt. Non-Brainer. Du könntest Upsells mit 3 Klicks einfach anlegen und sagen, lass einfach, quasi, keine Ahnung, lass einfach, die haben so ein AI, das ist wieder fancy, aber das ist am Schluss ist in einer Logik aufgebaut, was einfach immer gemeinsam gekauft wird mit 50% Rabatt oder 30% Rabatt. Es wären 3 Klicks gewesen, mit ein bisschen was machen. Das wäre vielleicht 3 Stunden Arbeit gewesen. Wir hätten letztes Jahr einen 7-Stelligen-Betrag mehr im Umsatz machen können. Wir Trottel haben es natürlich nicht gemacht. Wir haben es dieses Jahr gemacht, was wir im Monat darüber rumschieben. Also teilweise an einem Sales-Wochenende machst du 40.000, 50.000 Euro mehr Umsatz durch diese Upsells-Logik. Safe. Was Simples, was so Simples, was nicht verboten ist, was du einfach machen kannst. Jetzt habe ich mit Leuten geredet, die machen Unterwäsche und so weiter. Die haben das jetzt auch implementiert. Funktioniert auch 2 für 1 nach dem Sale, Alter, nach dem Dings, nach dem Kauf. Die Leute kaufen und kaufen und kaufen. Ich schaue, was da denkt mir so, Flo, wo war ich, Mann? Wo war ich? Ich fühle mich immer wieder, wenn ich so abnörde, als wäre ich wieder Beginner, Alter. Und, aber ich glaube, das ist der Drive. Beginner zu sein im Online-Marketing und nicht zu denken, ich habe das Scheißspiel schon durchgespielt, weil ich habe schon 3-mal gedacht, ich habe es durchgespielt,
Ja. Und, aber ganz kurz, ich hake da mal ganz kurz ein.
Spannende, egal wo, jetzt habe ich wieder 1000 Sachen
getroffen. Das Spannende ist ja, also wir leben ja in einer geisteskranken Zeit mit AI und allem Möglichen. Das heißt, auf der einen Seite ist das Ganze extrem einfach geworden. Wenn ich jetzt überlege, früher bleibt man mal bei so einer Landingpage oder auch bei einem Script von einer Ad oder sowas. Du saßt da tagelang, wenn nicht sogar wochenlang dran und hast dann dieses Asset gebaut, dieses Longform-Ding, sei es ein VSL oder eine Advertorial, was auch immer. So, heute ist es so einfach geworden, du gehst her, nimmst eine Winning Idea aus den USA oder whatsoever, guckst dir an, was, und ich rede jetzt nicht von Kopieren, ich rede von, es gibt ein Winning Konzept, es gibt ein Winning Framework, was auch immer, und AI baut dir das dann halt auf deine Zielgruppe und dein Produkt. Es ist einfacher denn jedes heutzutage zu machen.
Die PDPs kannst du bauen lassen, die du deinen Shopify einfach integrierst.
100%. Aber der Knackpunkt ist, und da hast du einen immens großen Vorteil, du hast die Erfahrung und du kennst die Prinzipien dahinter, warum sowas funktioniert. Jetzt stell dir mal wieder den Anfänger vor, der jetzt vielleicht eine Landingpage kopieren kann oder eine Ad kopieren kann, der aber gar nicht versteht, warum die konvertiert. So, was ist der Mechanism oder was auch immer. Die Person checkt es halt gar nicht. Viel Spaß beim Analysieren, wo der Fehler ist.
Weil deswegen musst du auch analysieren, wenn du TikTok live warst oder bei einem Teleshopping live warst. Du solltest dir, warum im Sport, ich bin kein Fußballer, gar nicht. Ich habe Bambinis gespielt, habe danach aufgehört. Also ich war jetzt kein Fußballer, ich mache nur Fitness und das auch erst seit ein paar Jahren. Und warum bei Profispielern und Profi, wie nennt man es, Fußballvereine, warum geht der Coach danach hin nach dem Spiel und macht eine Spielanalyse mit ihren Spielern? Warum? Das war beim Football, egal welchen Sportverein. Wir könnt ja sagen, ihr seid Profis. Ihr verdient ja alle schon irgendwie 70 Millionen im Jahr. Warum sollten wir das uns nochmal angucken? Wir wissen doch, was wir jeden Tag trainieren in unserem Bootcamp. Nein, Mann, weil du analysieren musst, warum hat es funktioniert, warum hat es nicht funktioniert, warum hat es beim Gegner funktioniert und was können wir davon adaptieren, was können wir an Strategie verändern. Und genau das ist es. Kopierst du das Ding 1:1, wird es niemals funktionieren. Wir haben schon 1:1 kopiert. Funnels, Skripte, Ads, Produkte, alles schon getestet. Funktioniert nicht. Das funktioniert auf einem kurzen Scale, nicht wirklich krass. Du verstehst nicht, warum, weil es einfach nur kopiert ist, weil es ist immer alles anders. Du hast eine andere Brand, eine andere Marke. Die Leute googeln deine Marke. Du verstehst, also die Leute müssen verstehen, was bei dem Käufer im Hintergrund ist. Es ist vorbei, die Zeit, dass jemand eine Ad sieht und sofort kauft. Ja. Die Zeit gibt's nicht mehr so einfach, ab und zu schon. Aber die Spontankäufer sind gar nicht mehr so. Wir haben teilweise, wenn du das mal in Attributionslogik und so weiter analysierst, haben wir teilweise, brauchen wir 3 oder 4 Touchpoints. Das hatte ich niemals für möglich. Ich habe das auch nie geglaubt, bis es schwarz auf weiß. Und selbst dann habe ich es hinterfragt und habe es validieren lassen von mehreren Leuten, wo ich sage, wenn die das validieren, dann glaube ich es denen wirklich. Ich habe es mehrfach validieren lassen, weil ich dann glaube, zwischen 3 und 4 Touchpoints teilweise brauchen Leute 3 Wochen, um bei uns ein Produkt zu kaufen. 3 fucking Wochen. Wir verkaufen Produkte, die im Verkauf zwischen 20 und 30 Euro kosten. Ja. 3 Wochen, weißt du, wie schnell ich kaufe, aber ich bin nicht der Zielkunde bei uns. Mich kriegst du mit einer Ad, wenn das Ding cool ist. Bei mir funktioniert das, ich habe das Geld auf dem Konto, damit ich es mir kaufen kann, deswegen bin ich nicht der Zielgruppe. Der Zielgruppe ist ein anderer bei uns. Der ist skeptisch. Der sieht etwas und hat schon 8-mal bei anderen Brands gesehen und denkt sich nicht schon wieder, aber irgendwie hat mich ja trotzdem gefangen, weil es halt gut gemacht wurde. Da fängt an zu googeln. Ja. B-Drop-Bewertungen. Ja, da hast du keinen Bock auf ein Trustpilot-Profil mit 2,2 Sternen. Du musst an so viele Fronten kämpfen, wenn du erfolgreich sein willst. Ja. Und die Leute verkennen, wie scheiße schwer das ist. Ich habe 40 Leute zu führen, ich habe noch eine Ehe, ich habe noch eine Familie, ich habe noch das. Und ich muss mich während den ganzen Themen noch damit beschäftigen, wie kriegen wir es hin, von 50 Mio auf 60, von 60 auf 80 auf 100 zu kommen. Und das ist begleitet mich seit 5,5 Jahren im Unternehmen mit den Steps, wie machen wir weiter? Und ich bin halt einfach immer hungrig gewesen. Und ich sage immer noch, wenn ich den Hunger verliere, dann ist die Brand für mich gestorben. Mm. Dann muss ich auch raus aus diesem Unternehmen. Das macht keinen Sinn mehr. Der Hunger ist mein Antrieb.
Safe.
Und deswegen machen wir neue Sachen. Aber der Hunger wird auch getrieben durch Mitarbeiter. Kommt ein Mitarbeiter und sagt, Flo, warum machen wir keine Podcast-Werbung? boah, keine Ahnung, super schwer, stelle ich mir vor. Nee, ich habe schon mal ein bisschen was rausgeguckt. Und dann geht es los, dann wird ein Prozess aufgemacht, dann wird gesagt, ey, dann spreche ich aber. Update mich in 2 Wochen, wir machen einen Reminder, 2 Wochen Termin, ist jetzt schon drin, sonst gibt es bei mir keinen Termin mehr, weil Kalender ist halt voll, Platz und alles ärgert mich immer. Dann ist plötzlich der Termin, Podcast-Werbung, sehe ich morgens, denke ich mir so, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Geil. Dann kommt da plötzlich eine Präsentation. Ich habe mit 4 Leuten, habe eine Excel-Tabelle aufgebaut, das wären die Preise, das sind die Dinger, ich würde jetzt gern 10.000 Euro in die Hand nehmen, für 3 Dings, ist das in Ordnung? Okay, let's go, wir testen. Ich gehe mit rein, bin plötzlich hungrig und sage, ich will über die Briefings gucken. Nicht, weil ich kontrollieren will, sondern weil ich Bock habe, es zu verstehen. Und dann analysiere ich und plötzlich siehst du ROAS 4,5.
Ja.
Podcast-Werbung.
Mega.
Wer hört einen Podcast im Auto und kauft danach, Alter? ROAS 4,5. Digga, Alter, wir müssen mehr Podcast-Werbung machen.
Kannst jetzt direkt hier Werbung machen.
Aber verstehst du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Absolut. Das
absolut.
Und du brauchst aber die Leute, die auch, ich kann nicht die kommen. Jaus kam zu mir, hat gesagt, ich will TikTok knacken. Ja. Vorher hat er Otto versucht zu knacken. Haben wir nicht richtig geknackt bekommen. Haben es versucht zu analysieren, haben es nicht verstanden. Sind wieder reingegangen. Ja. Dann kam er, ja, aber TikTok läuft auch ganz gut an. Ich will jetzt nicht TikTok mehr rein. Kann ich das irgendwie Dings? Ich so, ja, wo ist alles cool? Erstmal, feel free, lass uns einchecken. Ja. Heute ein Kanal, der uns im Marketing-Mix gerade ein essentieller Channel wird. Können wir gleich drüber reden, aber TikTok, für mich, Prediction, dieses Jahr, wer dieses Jahr nicht reingeht, vergiss es, brauchst nächstes Jahr nicht mehr reinzugehen. Wer dieses Jahr nicht in TikTok-Shops investiert, in Content-Räume, TikTok-Lives, Produkte, die für TikTok geeignet sind, Leute, die TikTok-Mechanismen verstehen, brauchst du nichts, halt immer reinzugehen. Wir waren gerade eben im TikTok-Office hier in München, waren eingeladen, haben von Leads und was weiß ich was eine Präsentation bekommen, haben die Kontaktkarten, haben die Handynummern, können die jetzt anschreiben. Ich weiß, wie das abläuft, wenn das Ding richtig groß wird. Und TikTok ist ja schon groß, aber wenn das TikTok-Shops groß wird. Die haben uns erzählt gehabt, in dem Office, wo sie waren zu Anfang des Jahres noch zu 4 drin. Ich habe rumgeguckt, die waren locker 40 bis 50 Leute und ich so, was geht denn hier ab? Das ist nur fürs Deutschlandbüro und nur die Außenstelle München. Ich glaube, die haben noch Berlin, London, Euro. Also, verstehst du, wie ich meine? Nächstes Jahr kriegst du eine Nummer und kämpfst um einen Account Manager. Das ist es. Prediction. Ich sag's euch, nächstes Jahr, wenn ihr Produkte für TikTok shoppt, wenn ihr nächstes Jahr reingeht, braucht ihr nicht reinzugehen, der Markt ist überlaufen.
Kurze Unterbrechung hier in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt und dir Mehrwert stiftet, dann abonnier unbedingt den Podcast. Entweder auf Spotify oder hier auf YouTube, je nachdem, wo du den Podcast anhörst oder anschaust. Wie geht TikTok-Shops?
TikTok-Shops, ja, super spannend.
Wie schafft man das 6-stellige
Monat? Also TikTok-Ads kriegen wir nicht hin, sage ich euch mal ehrlich. Das war für mich, mein Spank kennt auch wenige Brands, die es hinbekommen. TikTok-Shops, auch hier wieder ein Tipp. Wer Bloom Subs aus Amerika nicht kennt, von Crack, der hat, also Crack heißt der, also GREG, jetzt nennt mich Crack wie die Crack. Droge. Die machen Energy Drinks und so weiter, auch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Der hat es mit seiner Frau gegründet vor 3-4 Jahren. Machen dieses Jahr knapp 300 Mio. Umsatz, davon am allermeisten über TikTok-Shops und Amazon. Das maximale Marke für TikTok-Shops. Haben TikTok-Shops skaliert wie keine andere Marke in Amerika. Ich reagiere auf alles, der ist mittlerweile groß, seine Frau hat, glaube ich, 900.000 Follower, er hat schon mittlerweile knapp 100.000 Follower, du kriegst den, das ist Amerika, was soll ich mit dem machen, ich penetriere den auf Insta, irgendwann kommt eine Insta-DM von ihm, ey, Mate, feel free, contact me via WhatsApp-Nummer, ich schreibe ihm WhatsApp, er schreibt mir WhatsApp zurück, ich denke mir das so, ich habe gesehen, er ist jetzt in London und macht eine Europareise, was ist jetzt, expandieren jetzt nach London und dann Europa und ich denke mir nur so, den anzugucken und du checkst TikTok-Shops. Ganz einfach, brauchst ein fucking Setup. Du darfst keine Scheu haben, TikTok live zu gehen. Du musst eine Brand groß machen, indem du die Marke auch auflädst. Was wir gemerkt haben ist, einfach nur ein Studio zu haben, wo du einfach nur Produkte präsentierst, funktioniert nicht. Bestes Beispiel, hier wieder Beispiel. Ich war ein bisschen auf Deutschland-Tour dieses Jahr bei ein paar Founder, die ich sehr, sehr wertschätze und sehr, sehr mag, wie zum Beispiel die von Pamis, kenne ich schon sehr, sehr lange. Die haben quasi sozusagen einen Schuhschrank nachgebaut, also so ein Schuhstore mit allem drum und dran und verkaufen ja Schuhe. Creamy Fabrics ist eine der aufstrebendsten Brands, also Gründer, ich finde sie super nett, man redet immer über viele Leute, ich kann nur was sehr, sehr Positives dabei sagen, super, super hands-on, helfen mir unfassbar bei allen möglichen Themen, die werden dieses Jahr über 200 Millionen Umsatz machen im Shops, das gehört zu den größten Shopify-Brands in Deutschland, jetzt schon im zweiten Jahr und die machen TikTok-Shops ein exzellenter Shop, gehen TikTok live, haben einen Kleiderschrank nachgebaut, wo dann halt die ganzen Mädels mit ihren Shapewear, die natürlich auch sehr freizügig sind, weil das denen ihr Case ist, da präsentieren, teilweise in diesen Lives, teilweise 800, 900 Leute, teilweise 1000 Leute gleichzeitig, teilweise 3000, Samstagabend, Sonntagabend, unter der Woche abends, nix, ey, Arbeitszeit ist von 9 bis 5 und ich gehe dann von 12 bis 16 Uhr online, das machen die auch noch, aber die haben noch Creator für abends, Die machen, die haben ein Live-Setup, das funktioniert.
Geil.
Dann machen die halt maximal viele Affiliates. Du brauchst TikTok-Affiliates. Das ist Affiliate-Marketing. Die Nerds hier drin kennen Affiliate-Marketing Deluxe.
Alle
sagen, Affiliate-Marketing ist tot. Wir schieben eine 250.000 Umsatz über Affiliate-Marketing schon seit sehr langer Zeit pro Monat und das jeden fucking Monat auf jeden fucking Monat ROAS 5 als Affiliate-Marketing ist. Und TikTok-Shops ist nichts anderes wie Affiliate-Marketing, wo du einfach verstehen musst, dass die Creator Bock haben, Geld zu verdienen. Die machen das nicht unbedingt, weil sie die Produkte so geil finden, weil sie Manuka-Honig quasi einfach lecker schmecker, was weiß ich was. Die wollen Produkte, wo sie verstehen, okay, das Ding bringt den Umsatz, das kann mir diesen Umsatz zurückbringen, das ist die Provision, wo man mir gibt. Und wenn du früh dabei bist, sind wir gleich wieder bei der Prediction, also der zweite Bienenprodukte-Brand wird so leicht bei TikTok-Shops aktuell nicht haben, weil wir Vorreiter sind. Hm. Auf der anderen Seite, Beauty-Produkte werden es aktuell noch leicht haben, weil noch nicht so der Markt umgeben ist. Du brauchst die TikToks, du brauchst die Affiliates, du brauchst ein Setup. Du musst Ads machen. Es gibt TikTok-Ads, haben wir gerade drüber geredet, also bei uns funktioniert es nicht, bei vielen funktioniert es nicht. Es gibt aber TikTok-Shop-Ads, das sind dann GMV-Kampagnen. Die gehen dann auf den Content, wo du bekommst von den Affiliates und den Content schmeißt du in die Vermarktung. Das heißt, es ist wie eine Partnership-Ad, bei Meta und bei Influencer-Marketing, du hast Influencer-Marketing, du verlängerst die durch sehr, sehr viel Geld, weil du sagst, boah, wenn die Ad, also wenn dieses Influencer-Thema gut funktioniert, wird es ja auch funktionieren, wenn ich das mit Ads bespiele. Das ist nichts anderes, bloß, dass alles automatisiert funktioniert. TikTok ist so crazy da drin, das zu supporten, weil die diesen chinesischen Hauch haben. Wenn ihr mal oder wenn die Zuschauer mal hingehen und sich in China mal Live-Shopping angucken, Live-Commerce, es ist seit Jahren in aller Munde im Online-Marketing. Ich weiß, dass dass Insta da maximal gescheitert ist. Ich weiß noch, wie sie es versucht haben. Insta-Live-Shopping und so weiter, hat alles nicht funktioniert. Die werden bestimmt nochmal einen Versuch starten irgendwann. TikTok ist auf dem besten Vorreiter, Äquivalent zu sein.
Äquivalent.
Von dem Thema Teleshopping.
Ja, ja.
Das Gegenüberstehende wird TikTok live sein. 1000%. Du brauchst ein geiles Setup. Wir haben einen Lead da drauf, eine Person, die nebenbei bis vor kurzem eigentlich bei uns noch den Einkauf gemanagt hat, der sich weiterentwickeln wollte, der alles dafür getan hat, sich weiterzuentwickeln. Wir sind wieder bei der Führungsqualitäten. Mhm. Wir haben das als Führung erkannt, dass er das will, haben ihn maximal supportet. Auf ihn ist immer Verlass, obwohl er Familie hat und obwohl er jetzt nicht jede Nacht durcharbeiten muss. Er geht jeden Tag die Extrameile, die er sein muss, dann hat sich aus dem Einkauf rausentwickelt, hat auch immer gesagt, ich begleite den Einkauf, macht es heute immer noch bei Fragen, aber hat gesagt, bis wir jemanden gefunden haben, dem wir es übergeben haben, wo er es vertrauen kann. Jetzt ist da ein Team drauf, alles gut, er hat es abgegeben, bestmöglich. Er hat sich weiterentwickelt, wir haben einen, ich sage mal, Dreiviertelsten auf TikTok. Wir haben eine Live-Creatorin, die halt für uns arbeitet, die Vollzeit bei uns angestellt ist, die auch noch unterstützt bei dem ganzen Outreach, bei dem Sourcing von Affiliates. Wir haben natürlich die Bee, die auch teilweise live geht und das Ganze supportet als Gesicht der Marke. Wir haben jetzt ein Setup gebaut, wir tun jetzt ein Kosmetikstudio gerade bauen bei uns im Office.
Sehr geil.
Weil wir sind ja ein Skincare-Brand, brauchst du ein Kosmetikstudio. Das kam alles durch die Inspo, weil ich mit einem anderen fucking Founder geredet habe. Ja. Du musst Inspos holen, Mann. Und du brauchst eigentlich gar nicht viel am Anfang. Du brauchst Produkte, die für den Markt zuständig sind. Beauty, Nahrungsergänzungsmittel. Fashion geht unfassbar stark dort. Fashion ist der Markt dort. Das ist aber halt Fashion.
Vor allen Dingen so Unterwäsche und Bikinis. Also das ist, wenn du da ein paar hübsche Menschen zeigst, dann
ist ein Wunder. Dass Nox nur da drin ist und eine Mio schiebt, verstehe ich gar nicht.
Ja.
Die müssten da eigentlich völligste Ressourcen drauf haben, weil das ist der Markt für die. Und da muss man aufbauen. Da muss man halt reingehen. Da muss man halt die Extrameilen gehen, sich auseinandersetzen. Es gibt noch nicht viele Blueprints für das TikTok-Shops-Thema. Testen, Geld in die Hand nehmen und testen, wie immer.
Ich muss dich unterbrechen, also pass auf. Was denkst du, bist ja ein sehr erfahrener Marketer und sehr erfolgreich.
Ja.
Warum glaubst du, hast gerade gesagt, es gibt noch keine Online-Kurse oder Blueprints oder so zu TikTok. Warum glaubst du, konvertiert das so gut?
Bei TikTok live, warum die Conversion Rate so außerordentlich gut ist?
Safe.
Die Leute lieben es, etwas präsentiert zu bekommen und dabei noch gesagt zu bekommen, warum du es kaufen sollst. Und wenn du Psychologie hinten dran verstehst, wie live funktioniert, dass du Leute in den Verkaufsfunnel live holst, es ist nichts anderes wie ein Advertorial auf Live-Ebene. Es ist nichts anderes. Wenn du das gecheckt hast, wie alle möglichen Copywriter von früher, die in einer Zeitung über Arthrose in Mittel verkauft haben.
Ja.
Es ist nichts anderes heute wie genau das Thema auf live. Du brauchst sie mal als Moderatorin, die natürlich jetzt nicht gerade irgendwie da sitzt und maximal gelangweilt von ihrem Job ist. Die muss Motivation haben, die muss hinten dran stehen, die muss das Produkt erklären können, die muss mit blöden Kommentaren umgehen können, dass sie nicht maximal scheitert, wenn da wieder ein maximal unangenehmes Kommentar von irgendeinem Assi ist oder sowas. Das, wenn du das aber hinkriegst, dann, die Leute lieben es, abgeholt zu werden. Die wollen das sehen, die wollen das Handy in Aktion sehen, die wollen das Serum sehen, wie du kannst in einer Ad auf dem Bild sagen, deine Haut zieht das Serum ein, dass die Falten verschwinden.
Glaube ich
dir nicht. Was ist, wenn du hingehst und du hast eine bildhübsche Frau, die irgendein Produkt verkauft und dann quasi vorne dran steht, das Serum nimmt und erklärt dir das und sagt dann, und dann machst du es hier drauf und siehst du und geht in die Kamera und siehst du, wie in den Falten dieses Serum sofort eingearbeitet ist. Das ist ja unglaublich, das ist ja jetzt schon eine Besserung in meinen Falten. Sieht ihr das auch? Junge, Alter, du hast so Bock drauf. Du fängst wieder an, schnell zu verkaufen. Nicht zu lange, aber du brauchst das. Und das ist bei Creamy Fabrics. Ich zieh mir das Ding an, komm da rein und du siehst vorher und nachher. Und du siehst, wie plötzlich, du hast schon eine gute Figur gehabt, danach hast du eine geisteskranke Figur. Ja. Alles ist gepusht, alles sieht gut aus. Ey, sorry, wenn ich eine Frau wäre und genau das haben will, das ist doch genau, was du sehen willst. Das kriegst du doch niemals über ein Bild hin. Und wenn du eine geisteskranke Influencerin siehst, also eine, die mit fette Reichweite hat, die brutal abgeht, wenn die dann da hockt und das dann postet, dann glaubst du es doch wieder. Und dann sagst du, ja, die ist ja Influencerin, die hat 3 Millionen Follower, die sieht bildhübsch aus im Bikini und natürlich mit Shapewear. Aber hast du die normale, die halt quasi einfach so wie du und ich, so wie wir alle sind, so wie 98% der Frauen, der Männer da draußen sind und die zieht es an, das sieht trotzdem sehr, sehr gut aus, dann hast du Bock, das zu kaufen, weil du nimmst es ihr ab, du musst es verkaufen, die Verkaufspsychologie. Wir haben gesagt, dass die Selina macht das bei uns, das TikTok Live mit der Bi zusammen, wir haben gesagt gehabt, zu jeder Live-Show, wo die Bi live ist bei HSE, soll sie sich angucken, wenn sie Zeit hat, damit sie die Verkaufspsychologie sieht, weil die Bi hatte ja diese Schulungskurse und die hat sie immer noch, die wird immer noch geschult und weitergebracht, die gucken sich nach den Live-Shows die Live-Shows aus und so weiter und so weiter. Und wir haben jetzt auch gesagt gehabt, ey, dadurch, dass es immer besser läuft, kriegt sie jetzt von uns auch ein Verkaufstraining oder wir wollen das pushen, dieses Verkaufstraining, einfach aus dem Grund, weil wir glauben, dass sie dadurch noch mehr Hacks kennenlernt, wie man verkauft. Es ist alles eine psychologische Sache.
Safe.
Und es ist nicht einfach nur mehr hockt da und macht, es ist wirklich.
Und das ist genau der Punkt. Und weil sich, also ich muss jetzt mal kurz mit einem großen Thema reinkommen. Mhm. Aktuell ist ja ultra viel Hype über das ganze Thema so AI und alles Mögliche. Ja. Und zu Recht, es ist eine geisteskranke Opportunity, wenn man weiß, wie man es verwendet. Yes. Aber was ich ja so extrem spannend finde, und das hat man jetzt auch wieder hier in dem Podcast einfach maximal rausgehört, es sind immer noch die gleichen Prinzipien, die gleichen Basics, die gleiche Psychologie wie von vor 1000 Jahren oder seit es Menschen einfach gibt, seitdem die Oldschool-Copywriter vor 100 Jahren irgendwelche so Genitalien als Viagra-Ersatz verkauft haben und was weiß ich nicht alles. Ja. Und das hat sich nicht geändert und es verändert sich ab und zu das Format. Jetzt ist es halt live vor der Kamera, was auch wieder sehr authentisch ist und halt geil rüberkommt. Ja. Und deswegen feiere ich auch so Marketing, wie es du feierst, weil wenn du es einmal gecheckt hast, wie die Prinzipien funktionieren vom Verkaufen.
Kannst du es immer wieder adaptieren. Bro. Du musst es auch immer wieder adaptieren. Du musst es verstehen, warum entwickelt sich alles immer mehr auf die Content-Formate, Video, Live und so weiter. Ja. Das liegt da dran, weil du da noch authentischer rüber. Und die Leute haben gerade mit dem AI-Thema immer mehr, ist das überhaupt noch echt? Du guck dir mal bei AI-Videos, die vielleicht auch lustig sind, die Kommentare an. Da ist immer, ist ja nur AI-proofed und so weiter. Und du denkst dir so, die Leute suchen möglichst, dass es fake ist. Und die wollen das Echte haben. Die wollen das Echte haben. Und wenn du das echt über live brauchst, du nicht mit AI. So weit sind wir noch nicht, dass du jetzt AI komplett live mit allem drum und dran, wird auch irgendwann kommen. Ja. Aber es wird authentisches Marketing ist unfassbar wichtig geworden. Ja. Und das gepaart dann auf einen guten Channel, der funktioniert. Ich glaube immer noch, Instagram könnte das auch noch sein. Die müssten aber halt sich echt ordentlich switchen von dem Thema. Die müssen da halt Fokus drauf kriegen.
Also was ich sehe bei Instagram, wir posten ja auch auf meinem Channel sehr viel. Ich glaube, jeden Tag geht 1 bis 2 Reels online.
Krass.
Und wir haben auch jegliche Sachen ausprobiert. Gescriptete Sachen, die dann vielleicht nicht so authentisch rüberkommen. Einfach wo ich durch die Münchner Straße laufe und einfach so ungecuttet reinlaber. Ja. Und du merkst halt jedes Mal, A, das Authentische kommt viel, viel besser an.
Safe.
Und B, dieses Thema auch Storytelling. Ja? Also auch hier aus diesem Podcast, wir werden ja auch mit dir wieder hier ganz viele Reels rausschneiden. Ich kann dir schon mal verraten, alles, wo irgendwie Spannung aufbaut am Anfang, wo eine Story erzählt ist, sind immer die Reels, die am meisten Aufrufe bekommen.
Ja, wahrscheinlich.
Wir hatten da teilweise Reels, der Wadi-Team zum Beispiel oder auch der Anton von Glas und Meer, wir hatten da Reels, die waren im Millionenbereich, weil einfach, und du siehst ja den Chart auf Instagram, wie Video-Retention ist, die Leute, die kleben an den Wörtern, weil es einfach fucking spannend ist. Und
liebe Grüße an Anton. Wegen dir war er bei uns im Office und alles. Wir verstehen es heute.
Geister Typ Anton.
Der hat's gecheckt, wie man.
Der hat's gecheckt.
Der hat's gecheckt. So Leute muss man sich reinziehen.
Ja.
Und frag nicht immer nur, was habt ihr gemacht, damit ihr so erfolgreich seid? Das ist die falsche Frage, ja, Mann. Ja, die absolut falsche Frage. Ja, ja. Was soll ich denn dir sagen? Keine Ahnung, Millionen Sachen. Und wir machen trotzdem noch jeden Tag tausende Fehler. Ja. Also das ist ja halt die Frage. Ja. Guck, alles ist da draußen. Lass dich inspirieren und geh da tiefer rein und check, dass das Online-Marketing super komplex ist und dass es nicht so einfach ist, wie man denkt und dass man sich nicht zu sehr an diesem ganzen Media-Buying irgendwie so komplett so abnerden soll. Das Media-Buying, das ist nicht tot, aber auch durch AI wird es auch einfach, da ist wieder eine AI, was Sinnvolles auch, Algorithmen und Co. Und das ist ja schon lange so und AI beflügelt das Ganze noch. Das Media-Buying wird nicht der Hebel mehr sein, schon lange nicht mehr. Und es wird auch immer weniger der Hebel. Ihr könnt ein Kampagnen-Setup und so, da kann man diskutieren, kann man drüber streiten, kann man vieles testen. Aber im Endeffekt ist es der Content und am Schluss die Full-Funnel-Perspektive vom Content bis zum Kauf. Wie gestaltet ihr das? Es gibt ja auch die ganzen Abo-Brands, wo es da draußen gibt. Da wird ja auch wieder alles nicht passen. Wer macht ein Abo auf ein neues Produkt, wo man gar nicht kennt? Ja, hast du dir mal HG1 angeguckt? Hast du dir Grüns angeguckt? Grüns war ein Abo-Modell. Deswegen funktioniert das Ganze so geisteskrank. Ja. Da gibt's etliche Beispiele. Ja. Es gibt in Amerika teilweise Brands, auch in Deutschland mittlerweile, die machen nur Abo. Ja. Die machen nichts anderes. Safe. Das ist Abo. Du kannst nicht ohne Abo kaufen. Oder der Single-Kauf ist so unattraktiv, dass kein Mensch ein Abo kaufen wird. Ja. Ohne Abo was kaufen wird. Und ihr müsst verstehen, dass die haben das Spiel durchgespielt und verstanden, wie sie die Full-Funnel-Perspektive haben, dass du am Anfang genug aufbauen musst, damit der Kunde schon weiß, ja, ich brauch's ja auch die nächsten 3 Monate des Produktes. Ist doch klar, dass ich jeden Monat das Produkt nachgesendet haben will. Das ist aber, du musst diesen Funnel auseinandernehmen.
100%.
Und ich glaube, das ist die Gründe, also wenn ich heute einen Tipp hier rausgeben soll zu Leuten, die gründen mit einem drum und dran, dann ist es wirklich dieses: Habt einen Blick darauf, dass ihr nicht so einseitig denkt, dass ihr irgendwie den nächsten Hack macht. Weil wenn ihr die AI fragt, dann wird das 100% so. Bau mir mal ein Kampagnen-Setup bei Google Ads auf für dessen das Produkt. Da kriegt ihr ein super solides Kampagnen-Setup. Das wird nicht performen.
Das ist nicht die Magie.
Die AI wird nicht erkennen können, wie deine PTP aufgebaut ist. Also es gibt mittlerweile, gibt so Checker. Kennst du dich sehr gut aus. PDP-Checker, super hilfreich. Haben wir für unsere Perspektive, unseren Creative Strategist hat das auch verwendet dann. Hat mal geguckt. Und du kriegst ein solides Feedback, wo du relativ schnell merkst, okay, wo du dran arbeiten musst. Das ist ja super smart auch. Aber ihr müsst das im Blick haben. Ihr müsst auch von vornherein klären, welchen Kunden wollt ihr. Das ist mehr denn je wichtig, dass ihr nicht einfach nur broad und raus damit. Das ist nicht das Game.
Ja.
Die Algorithmen werden immer mehr erkennen, welchen Kunden du eigentlich targetieren willst. Und wenn du selber nicht weißt, welchen Kunden du targetieren willst, dann ist das schon das Ende. Definitiv.
Da wird es dann schwierig.
Ja.
Und die wenigsten gehen diese Extrameile und machen die Research.
Ja, und früher war das immer Standard, weißt du das noch? Auch wenn du neue Agenturen hast, da ist ein Fragebogen, bei jeder Agentur ist der Fragebogen. Safe. Wer ist dein Zielkunde, wer ist dein Wunschkunde etc. Und das ist dann immer so Standard. Ja, also es ist so weiblich, 40 plus, naturaffin, so soll ein Bio-Touch haben, weil der Geldbeutel ist ja dick und am besten relativ irgendwo aus München, weil da die Geldbeutel ja einfach dicker sind.
Klar.
Ja, Digga, das ist ein Allerweltsprofil, was ganz du mir gerade abgegeben hast. Du musst irgendwo hingehen und du sollst wirklich eine Persona definieren. Was ist deine Persona? Und danach kannst du fragen, wo erreiche ich die Persona?
Yep. Und was glaubt diese Persona?
Ja.
Und was willst du, dass die glaubt?
Ja, genau. Und das ist es. Und das kannst du alles steuern. Ich habe das gestern habe ich es mit jemandem darüber gehabt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich auskennst, ich würde auch den Rahmen jetzt sprengen, aber kennst du das dieses Thema Pickup?
Also so Dating und
ja,
so?
Ja, Pickup-Dating.
Also ich habe es nie gemacht.
Nee, aber ich habe es schon mal gehört.
Ich habe einen
Programmierer in meinem alten Startup gehabt, der hat mir das einmal gesagt gehabt. Ich habe dann an Pickup zum Essen gedacht.
Ja.
Er hat mir das dann erklärt gehabt und ich habe es dann geglaubt, habe dann gegoogelt und habe dann so ein Forum gefunden, wo ich dann mal mitgelesen habe. Eine Psychologie dahinter, jetzt auf Dating bezogen, maximal auch teilweise echt cringe und teilweise auch echt drüber, aber ist ja egal. Es geht ja um die Psychologie dahinter. Wie das auf alle Lebensbereiche theoretisch ausweiten kannst. Es ist auch einfach eine reine Psychologie, wie du Karriere machst.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass du es ausnutzt oder dass du nicht, du sollst ja auch den Mehrwert liefern. Und mein Produkt muss ja, das ist der Anfang. Dein Produkt muss einen Mehrwert liefern. Egal ob Fashion oder sonst was, das braucht einen Mehrwert. Also selbst ein Luxusprodukt hat einen Mehrwert auf irgendeine Art und Weise.
Status, Gefühl, was auch immer.
Verstanden.
Ja.
Und darauf basiert dann alles, was folgt. Die Persona, wo erreiche ich die Persona, wie erreiche ich die Persona, welche Konzepte mache ich, welchen Konzepte-Mix mache ich und so weiter. Und wenn das einmal definiert, wenn die Arbeit gemacht ist, hast du extrem viel gewonnen. Auch für das zukünftige Hiring von neuen Mitarbeitern, Onboarding macht das alles viel, viel einfacher. Ja, ja, ja. Wenn du deinem Mitarbeiter sagen kannst, was ist die Agenda eigentlich, wie wir den Kunden erholen.
Und jetzt komme ich aber nochmal auf das AI-Thema vor. Jetzt stell dir vor, du hast diese Zielgruppenanalyse gemacht und wir haben zum Beispiel natürlich für uns selber auch ICP-Analysen.
Ja.
Das ist ein Google Doc mit 66 Seiten.
Wow.
Da steckt alles drin, inklusive O-Töne, wie beschreibt die Person ihren Pain und was auch immer.
Crazy, Alter.
Wenn du das als Kontext nutzt in der AI, ja. Junge.
Ja. Und dafür ist die AI wieder und super viel
dafür wert. Dafür ist sie dann richtig geil.
Ich sag immer, dafür ist die AI auch gut. Das wird dir so viel Zeit ersparen. Safe. Wenn die Grundlage und die Datengrundlage stimmt und passt, wenn das alles validiert ist und wir validieren, wenn wir AI nutzen, auch ich habe vorhin eine Analyse gemacht für einen Case, wo wir, ich hätte da locker 3 Wochen dran gesessen mit der AI, war ich vielleicht 6 Stunden dran gehockt, jetzt überspitzt wirklich, ich rede manchmal 3 Stunden mit einer AI.
Ja.
Und am Schluss, wenn alles erledigt ist, ich denke, das Ergebnis solide, macht Sinn, dann schreibe ich in der Tat nochmal hin, validiere mir nochmal das Ergebnis nach meinen Vorgaben. Ich habe so Vorgaben reingegeben.
Ja.
Und dann wird validiert. Das ist unfassbar. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dieser Validierungsschritt, dass der so unfassbar nochmal wichtig ist. Und wenn am Schluss einfach nur steht, grüner Haken, validiert,
dann
weiß ich, was ist. Aber diese 3 Stunden hätten mich nochmal 3 Wochen gekostet. Dafür ist AI geil. Ja. AI ist nicht geil, indem du sagst, ich habe ein Produkt und wie vermarkte ich das jetzt? Ey, sorry, das sind alles die falschen Fragen. Das kriegst du auch nicht hin.
Auch so Fake-Videos oder sowas, das glaubt keiner. Das ist nicht authentisch, das konvertiert
dann nicht. Dann musst du ein wirkliches AI-Profil machen, aber das auch komplett so durchziehen. Also, es gibt ja auch AI-Content, der verdammt stark und gut ist. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Aber versuch nicht mit AI quasi einen Influencer zu faken und zu sagen, es ist halt ein echter Arzt. Das wird nicht funktionieren.
Das ist nicht authentisch. Kommentiert nicht.
Sind wir wieder genau beim Thema. Authentisches Marketing.
Wo nutzt ihr sonst noch AI bei euch?
Boah, im Research sehr, sehr viel. Sehr viel. Mittlerweile in allem Möglichen, was Analysen angeht. Analysen ist der meiste Pain. Im Copywriting teilweise, aber auch immer wieder halt mit, wir haben echte Copywriter noch bei uns, wir haben echte Copywriter, die das auch gelernt haben und so weiter. Und die gehen sehr, sehr intensiv rein mit AI halt, so die Schnelligkeit, AI, boah, ich nehme es teilweise für Präsentationen mittlerweile, also auch, da muss der Input passen, ne? Wie immer, das ist die Voraussetzung, brauche ich jetzt nicht jedes Mal zu wiederholen. Dann nutzen wir AI, teilweise auch mein eigenes Skillset, teilweise auch mich selbst zu challengen.
Okay.
Weil ich jemanden brauche, der mich selbst challenged, wo ich gerade stehe, im Status quo, wie ich mich hinfühle und so weiter. Das ist krass. Mein ganzes LinkedIn ist in AI. Also nicht, dass ich LinkedIn mache durch AI, sondern jeder Beitrag ist in AI drin.
Und dann und die Auswertung.
Und die Auswertung. Ja. Und ich lasse mir dann teilweise, wenn ich was brauche für mich selber, Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Emotionalität, whatever, dann schreibe ich rein, nehme als Grundlage mein LinkedIn, weil da drin sehr, sehr viel Wahrheit steht und dann, die Antworten sind manchmal echt beängstigend, wie gut mich AI schon kennt, durch diese LinkedIn-Beiträge, durch das alles, was ich mache.
Feiere ich extrem.
Ja, aber dafür nutzt man hauptsächlich und für ein bisschen Bilder und so, aber das ist hier, also klar, viel Bilder und auch viel Ads, aber halt jetzt nicht bewusste AI-Ads, die halt völlig abspacen oder sowas, dafür nutzt man es echt super wenig. Wir machen jetzt sowas wie zum Beispiel, was auch sehr gut funktioniert, wäre schon mal ein Randtipp. Was bei uns sehr, sehr gut funktioniert hat, sind diese ich bin ein Hyaluron-Tropfen und wie ich funktioniere. Und dann,
diese Cartoon-Style.
Ja, aber bewusstes AI, jeder Check,
dann geht's.
Das finden die Leute total sympathisch.
Dann geht's.
Das ist krass. Ja. Da kommt nicht dieses Hate-Kommentar, dieser AI, sondern da kommt dann so, boah, so toll wurde hat es, also jetzt kann ich mir mal vorstellen, wie das funktioniert. Also finde ich total klasse.
Das ist genau wieder der Punkt, ich wiederhole mich jetzt aber, wieder authentisch sein.
Ja.
Das ist halt einfach nicht authentisch, wenn du einen Menschen fakest.
Nein.
Aber wenn du einen Cartoon machst, das ist die Leute gucken ja auch Walt Disney an, irgendwie in Cartoons und finden es geil.
Ich finde es geil.
Ja.
Deswegen sage ich es mir dazu. Ja, dafür nutzen wir am meisten AI.
Geil, mega. Ich würde jetzt endlos noch mit dir über Marketing sprechen.
Wir müssen
ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich will noch ein paar Community-Fragen dran nehmen. Ihr habt teilweise fiese Fragen gestellt, die habe ich rausgefiltert. Ein paar sind drin. Du sagst einfach, was du nicht beantworten möchtest.
Immer.
Let's go. Erste Frage war, was ist aktuell deine größte Herausforderung? Wir haben zum Eingang schon viel drüber gesprochen. Ja. Sonst irgendeine große Herausforderung?
Ich war vor 3-4 Wochen in Hamburg auf 5-6 Wochen, ich habe keine Ahnung, wie lange es war, da wo ich mir die Inspo geholt habe für die Content-Räume und so weiter. Ich war bei Ahead im Büro, ich war bei Insta im Büro, ich war bei verschiedenen Companies, wo ich es ziemlich cool finde. Und der Melvin von Insta hat mich gefragt gehabt, was wünschst du dir für dich selber? Das kommt ja ein bisschen da auch hin zur Herausforderung. Ja. Was wünschst du dir? Und das ist Ruhe im Kopf. Also ich sag's dir wirklich, das ist aktuell meine...
Ich habe das Reel gesehen.
Ja, das ist aktuell meine... Also auch krass, wie viele Leute mich auf das Reel angesprochen haben, die mir gar nicht geschrieben haben, sondern mich angesprochen haben. Ja. Ob es so schlimm ist? Ich so, nein, nicht schlimm, gar nicht. Also ich fuck ja nicht depressiv in der Ecke und schlag mir meinen Kopf gegen die Wand. So weit ist es noch nicht. Ne? Aber diese Ruhe im Kopf, mein Kopf rattert von morgens bis abends und zu viel.
Es ist wie
zu
ist dein viel. Schlaf?
Zwischen 4 und 4,5 Stunden Schlaf pro Tag. Das ist viel zu wenig. Also effizienter Schlaf wahrscheinlich nochmal einen Ticken weniger. Viel zu wenig. Sieht man mir ja vielleicht auch nicht immer an, aber ich bin schon sehr geschlaucht und sehr müde. Durchgängig, wirklich sehr müde. Und kriege das gut gemanagt durch mein Sport. Ich gehe 6-mal die Woche zum Sport und das ziehe ich durch und das werde ich immer durchziehen, also solange ich kann und will. Und aber Ruhe im Kopf, einfach, das ist immer wieder beim Management, bei Strukturen etc. pp. Ich wünsche mir wirklich mal wieder, mal auch ein ruhiges Wochenende zu haben, ein ruhiger Urlaub zu haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal im Urlaub gewesen zu sein, außer auf den Malediven mit meiner Ex-Freundin vor zig Jahren. Das ist mittlerweile bestimmt über 10 Jahre her. Da erinnere ich mich, dass es das letzte Mal war, wo ich noch nicht in diesem Unternehmertum drin war, wo ich wirklich dort war. Ich hatte auch nur ein uraltes Tablet dabei. Damals war das auch nicht so fancy, mit Tablet zu arbeiten. Und habe es nur drauf gehabt wegen E-Mails. Und ich musste vielleicht in einer Woche 4 E-Mails schreiben und habe mit einem Kollegen vielleicht 2-3 Mal telefoniert. Und es war mehr so rumgepimmelt telefonieren wie alles andere. Weißt du, das war so ein bisschen Spaß telefonieren. Und das ist der letzte Urlaub, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich wirklich Ruhe im Kopf hatte, weil alles andere doch so viel war.
Ich gebe dir eine Challenge.
Immer.
Bis zu unserem nächsten Podcast. Und zwar, was du mal ausprobieren musst, buch dir mal alleine ein Wochenende in einem Wellnesshotel. Du fährst Freitagmittag hin, checkst ein, du nimmst einen Laptop erst gar nicht mit, keine Bücher, du nimmst dein Handy ins Schließfach und du holst es erst am Sonntag beim Auschecken wieder raus.
Ich bin tot danach, oder?
Mach's mal. Ich verspreche dir, der Freitagabend, der fühlt sich geisteskrank falsch an, weil du sitzt alleine am Tisch, alle irgendwie mit ihren Partnern und lesen oder sind am Handy oder so und du sitzt einfach und guckst. Das ist maximal weird, aber am Samstag wird auf einmal alles klar im Kopf und am Sonntag gehst du heim und denkst dir, Alter, das war das Geilste meines Lebens. Mach das mal an dem Wochenende, ich verspreche dir. Und deine Firma lebt weiter
am Wochenende. Ja, das glaube ich auch.
Probier das mal aus. Nächste Frage, pass auf.
Ja.
Was war der größte Verkaufshebel am Anfang, um zu wachsen? Da auf jeden Fall die erste Episode anschauen von uns.
Ja, safe. Da sind alle Sachen drin, aber ja, soll ich noch was sagen dazu?
Gerne kurz und knapp.
Konsequent am Online-Marketing arbeiten. Wirklich. Du brauchst kein Branding am Anfang. Das ist super wichtig alles. 100%ig. Konsequent Performance-Marketing. Das reicht für den Anfang, wenn du ein Produkt hast, das funktioniert. Bilde dich weiter, bring es dir selber bei, fang einfach an. Wenn du 10, 20, 30.000 Euro Umsatz machst, kannst du alles anders machen.
Safe. Geil. Vor welchen Herausforderungen siehst du die D2C-Brands im Jahr 2026, 2027?
Ich glaube, die isolierten Brands, die so auf einem Channel extrem groß wachsen, werden massiv Probleme haben, weil sie immer mehr merken werden, dass es einfach nicht ausreicht, ein Channel. Das war früher gar nicht so. Früher war das ein Channel, vor allem wenn du kleineres D2C bist es immer noch so. Ein Channel funktioniert oder zwei Channels. Ich glaube, größere Brands werden maximal Herausforderungen bekommen, dass sie halt einfach Multichannel denken müssen. Sie müssen auch checken, dass sie Point of Sale mitnehmen müssen, dass sie auf anderen Portalen unterwegs sind, wie Marketplaces und so weiter, wo sie sich gar nicht vielleicht sehen, wie zum Beispiel wir mit Apotheken und so weiter, wo wir unterwegs sind, weil es schafft einfach Trust in die Marke und ihr müsst alle aufhören, auf Umsatz zu optimieren. Geht auf Profitabilität. Es ist das Allerwichtigste aktuell. So viele checken es immer noch nicht, weil die Funding-Runden sind alle schon von lange vorbei. Auch nicht dieses Jahr, schon letztes Jahr vorbei. Macht auch keiner mehr. Ankerkraut hat es gezeigt, zurückgekauft. Just Spices hat einen Online-Shop zugemacht. Das zeigt alles über den Case aus. Hello Buddy & Co. liegt weiter zurück. Hat auch nicht funktioniert mit Strategen. Es werden immer noch Startups gekauft ohne Ende, aber es wird kein Startup mehr gekauft, das Umsatz maximal geil ist. Profitabilität. Bei uns ist klipp und klar eine Kern-KPI im kompletten Unternehmen. EBIT. Das bedeutet im Umkehrschluss, natürlich geben wir Geld aus zum Testen, zum allem, aber wenn es nicht profitabel am Ende des Tages, am Monatsende etc. wird, drehen wir Umsatz ab und gehen auf die Profitabilität. Das ist das Wichtigste. Ich will beruhigt zumindest in diesem Case noch schlafen können und will meine Mitarbeiter bezahlen können mit allem drum und dran.
Wurdet ihr damals bewertet auf EBITDA?
Ja. EBITDA. Umsatz hat so gut wie keine Relevanz gehabt. Natürlich irgendwo ein Wachstum und Story hinten dran. Der EBIT hätte dafür gesorgt, dass ich viel, viel mehr Null auf dem Konto hätte oder weniger Null auf dem Konto hätte. Das ist die Wahrheit und das wird so bleiben.
Ja.
Erstmal.
Ja, safe. Geil. Wie bucht man Influencer als neue Brand? Oft fehlt dort ja das Vertrauen. Habt ihr Influencer? Ihr habt Affiliate-Marketing.
Ja, und wir machen auch ein bisschen Influencer, weil wirklich, es ist wenig. Wir haben am Anfang aber gemacht und deswegen kenne ich das, was sie anspielen wollen.
Ja.
Am Schluss geht es leider über den Paycheck. Du musst ein bisschen mehr bieten, ein bisschen mehr machen, ein bisschen unsexere Preise bezahlen, dann wird es auch funktionieren. Am Schluss brauchst du eine geile Story hinten dran. Du wirst nicht einfach irgendein Dropshipping-Produkt, wir haben es letztes Mal drüber, Dropshipping ist für mich alles super fein, ich finde auch den Case super geil, aber du wirst nicht irgendwie ein Produkt haben, was es halt irgendwie Gläser, wo es überall gibt und so weiter und dann sagen, jetzt bin ich die Influencer-Brand, das ist geil. Du brauchst irgendwie so ein USP. Der USP wird auch immer drüber gesprochen, das ist dieses Jahr und die letzten Jahre immer wichtiger geworden. Ja. Du musst dich differenzieren. Zielen von anderen Marken mit irgendwas. Vielleicht ist es das Glas, das von egal welcher Höhe runterfallen kann, nicht kaputt gehen kann und auch keine Schäden verursacht. Wenn das ein Kind runterschmeißt, dann wird sich deine Zielgruppe, die ganzen Mütter, die das erste Mal ein Kind bekommen und maximal übervorsichtig sind, wenn es irgendwo ein Glas, ich krieg's mit, meine Schwägerin hat ein Kind und es ist total süß alles und letztens ist ein Glas runtergefallen und das Glas kaputt gegangen. Mhm. Ich habe selten erlebt, wie vorsichtig man mit einem Mensch umgehen kann, der nicht mehr auf dem Boden darf, wo nichts mehr gut war, wo jede kleine Minischerbe aufgedingst wurde und ich habe bloß gedacht, ich glaube, die gehen jetzt heim, weil da ein Glas runtergefallen ist. Null negativ, ich verstehe es aus, ist immer wieder ein Thema. Safe. Du hast ein Problem, du musst es lösen. Dann ist das dein USP, dann musst du das in deinem Marketing ausschlachten. Da brauchst du einen Influencer, der genau das verkörpert. Das ist es. Ja. Es ist nicht das schöne Glas, das toll aussieht, davon brauchst du es nicht mehr, das gibt es schon tausendmal.
Würdest du sagen, USP könnte auch einfach die Story dahinter sein?
Kann sein, ja.
Founder Story.
Ja. Dann brauchst du aber eine Story, die maximal gut verkauft und die halt einfach, du willst ein Teil von dem werden. Blooms, wie bei dem Beispiel, Energy Drinks gibt es schon wie Sand am Meer und auch wenn du jetzt da ein bisschen was wie, keine Ahnung, irgendwie Ballaststoffe reinmachst oder sowas, machst du das nicht, oder Probiotika oder was weiß ich was reinmachst, machst du das nicht besser. Im Endeffekt hat er es gemacht, weil er eine Community geschafft hat und du willst Teil von diesem Produkt sein.
Ja.
Du willst Teil, du findest es geil. Starbucks war dafür ein Beispiel mit Kaffee. Stanley Cup ist eigentlich das beste Beispiel. Alle rennen damit rum. Ich sage immer bei uns im Office, wenn die ganzen Mädels damit rumrennen, sieht es aus, wie als hätten sie so eine Mülltonne mit einem Strohhalm drin und laufen dann durch das Office, weil das Ding so groß ist. Teilweise sind die Stanley Cups größer als der Kopf von den Mädels.
Ja.
Und, aber die haben es geschafft, weil wenn da eine Story rausgehauen wird und da ist ein Stanley Cup, wird der Stanley Cup schön gedreht, da steht Stanley Cup, das wird ein Dings gemacht und dann wird das Essen gepostet. Verstehst du, wie ich meine? Das ist ein Stanley Cup.
Ja.
Das sieht nicht mal geil aus, finde ich, aber im Endeffekt geht es halt darum, ein Teil von der Community zu sein. Das geht auch, absolut.
Ja. Falls du die Frage beantworten möchtest, hast du es bereut, je mit Investoren zu arbeiten?
Nein.
Geil.
Das war für mich, vor allem im Nachgang, life-changing. Könnte man jetzt wieder völlig, wir können es jetzt auf unsympathisch abdriften, könnte sagen, warum habe ich hier eine AP an und so weiter. Etwas, was ich an YouTube-Videos bei Tim Gabel gesehen habe, als ich mit Fitness angefangen habe und gesagt habe, boah, ich habe mich damals schon für die Uhr interessiert, habe gesagt, ich werde sowas niemals in meinem ganzen Leben niemals nur in die Hand kriegen zum Anprobieren.
Ja.
Heute trage ich eine.
Ja.
Und es hat mich auf monetärer Basis ein Life-Changing, aber auch von meinen Entscheidungen, die ich im Unternehmen getroffen habe, haben die Investoren dafür gesorgt, dass ich schneller ein Office unterschrieben habe, das doppelt so groß ist, das jetzt nochmal doppelt so groß ist. Ich habe deutlich schneller Mitarbeiter eingestellt, wo ich gesagt habe, hätten wir keine Investoren, wären wir wahrscheinlich noch zu fünf, weil ich immer noch sagen würde, boah, bevor ich jemanden kündigen muss, weil ich es nicht leisten kann, ich hätte niemanden eingestellt, ich hätte auch keine Jabus eingestellt, ich hätte niemanden eingestellt, weil ich mir gedacht hätte, das ist mir viel zu gefährlich.
Ja.
Die Investoren haben dein Mindset und auch durch das, dass du weißt, du hast einen Background, du hast Investoren, die lassen sich nicht fallen, solange das Unternehmen sich gut entwickelt, was die beste Entscheidung ist. Aber es muss auch von Case to Case unterschiedlich sein.
Ja.
Und es gibt Investoren, mit denen willst du nicht zusammenarbeiten. Das gibt es auch. Wir hatten mit vielen Investoren Glück, mit manchen auch weniger, gehört dazu. Aber heute, so wie es jetzt ist, das Setup, wir haben ein Private Equity, wir haben noch ein paar kleine Business Agents wie Judith drin und so weiter. Es ist ein sehr, sehr geiles Setup.
Geil, mega. Macht es Sinn, deiner Meinung nach, noch eine E-Commerce-Marke zu gründen?
Ja. Warum soll man aufhören? Warte, das wird morgen die nächste entstehen. Ich schwöre, nächste Prediction. Nächstes Jahr reden wir über ein Unternehmen, wo wir heute nicht auf dem Schirm haben, wo wir da hocken und sagen, wie, so simpel? Wie haben sie denn das gemacht? Nächstes Jahr, 100%, irgendeine Brand wird es passieren.
Ja.
1000%, in irgendeinem Umfeld. Lass es ein Energy Drink sein, lass es das nichts. Glaubt ihr ernsthaft, dass auch der Proteinmarkt schon tot ist? Also tot ist, weil er halt vergeben ist an Moa, ESN und so weiter, weil die Platz hier sind, was absolut geisteskrank ist, weil ich meine, da gucke ich, wenn ich den Sonntag-Job sehe und Christian Wolf oben an C&C die Umsätze, ich immer nur da, denkt man so maximal Motivation, maximal was möglich
ist. Er ist auch ein exzellenter Verkäufer.
Ja, ist er auch.
Mega.
Aber jetzt kommen wir zum nächsten. Vitane, die machen veganes Protein. Der Philipp, der hat mir damals, der hat ungefähr zeitgleich wie wir gegründet. Wir hatten einen Call so im ersten Jahr, er und ich. Er in der Studentenwohnung bei seinen Eltern im Keller mit seinem Geschäftspartner und wir haben geredet und ich habe gesagt, was wir machen mit Bienenprodukten und dann habe ich gesagt, was macht ihr? Und dann hat er gesagt, ah ja, wir machen veganes Protein. Ich gucke ihn so an, ich so, das ist jetzt dein Ernst, ich will es ja gar nicht schlecht reden, ich würde niemals jemandem was schlecht reden. Und ich habe gesagt, aber der Markt ist doch tot, der
muss
ist
halt
doch
lecker sein.
Der ist nicht mehr da, veganes Protein.
Das muss lecker sein.
Und dann guckt er mich an, sagt er, ja, wird schwer und so weiter. Also ich kenne die Umsätze von ihm, weil ich bin heute noch sehr eng, wir sehen uns auch teilweise auf Dings und auf Events und ich werde es nicht droppen, weil es ja seine Sache ist.
Ja. Aber gut.
Aber dem steht nichts nahe zu uns, sag ich offen ehrlich. Der ist auf jeden Fall auf einem verdammt starken Weg unterwegs. Und das sei ihm absolut gegönnt, dem ganzen Team, weil sie auch einen guten Job machen. Die haben Influencer-Marketing auch gerockt, obwohl es die Platzhirsche gibt.
Yeah.
Weil sie sich gecheckt haben, wir sind nicht das nächste Moor. Wir machen veganes Protein, sind im veganen Marktumfeld. Wir suchen uns vegane Zielgruppen. Ich nehme auch teilweise Vitain daheim. Ich habe auch Moor, ich habe ESN, ich habe auch Vitain daheim. Und teilweise trinke ich auch mal Vitain einfach mal lieber, weil es einfach wieder doch ein deutlich tickend natürlicher schmeckt. Die haben es gecheckt, ne? Sowohl als auch.
Ja.
Ich sag's immer wieder.
Safe.
Und nächster wird genau sowas passieren. 1000%. Nicht einmal, das wird mehrfach passieren.
Ja. Jetzt habe ich eine Frage von Roman, den kennst du wahrscheinlich auch.
Oh shit.
Shoutout an
kann man das wirklich Roman. Auch, kann man das wirklich sagen?
Es ist eine gute Frage. Also pass auf. Zwei geteilt. Warum ist Flo so ein absolut geiler Typ? Ja. Fragezeichen. Wie schafft er, diese Disziplin zu halten?
Also zum geilen Tipp, das kann ich nicht bestätigen. Ich sehe mich auch selber nie so. Also ich sehe mich selber auch nie brutal hübsch, nie total gut trainiert, auch nie total als Marketer. Danke für diese Komplimente. Die Disziplin kommt nur durch Momentum. Und das habe ich relativ früh gelernt. Hier geht Shoutout raus an das Gesetz der Gewinner, an das Buch. Das hat mir Momentum beigebracht in meinem Kopf. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gecheckt, mit Momentum schlägt fast alles. Ich sage auch immer, dass Hard Work beats Talent. Immer. Mhm. Bin ich absoluter Meinung. Glaub, du kannst noch so talentiert sein, wenn du PS halt auf die Straße kriegst, geht's nicht. Und ich habe eins gecheckt, PS auf die Straße ist das Wichtigste, was du mitnehmen musst. Und das geht nur durch Disziplin und durch Momentum. Und wenn du dann ein paar Erfolge siehst und die kommen irgendwann, wenn du ganz viel Effort reinsteckst, werden Erfolge kommen. Das schwöre ich dir, wie es Amen in der Kirche, das wird funktionieren. Und dann musst du das wieder als Motivation nehmen für das Momentum. Und du musst diesen Motor immer am Brennen lassen. Wenn du den ausmachst, ist vorbei.
Ja.
Vor allem, wenn dann die Abfuck-Momente kommen, wo wir jeden Tag haben. Gerade kurz vor dem Podcast wieder Abfuck-Momente, ist egal, will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber ich war hier noch ganz am Handy wieder geklebt, beim letzten Mal genau dieselbe Scheiße,
bloß
andere Probleme und heute wieder und ich wünsche mir, dass ich gleich durchlese, aber so wichtig ist es dann jetzt auch nicht, ist auch glücklicherweise diesmal abends und mittags, das macht es ein bisschen einfacher, aber diese Abfuck-Momente, wenn du dann sagst, boah, der Ofen ist aus.
Ja.
Ich glaube, von der Unternehmensgröße her wären wir trotzdem noch in der Lage, gut zu skalieren, weil wir exzellente Leute haben teilweise. Und wir haben, solange dann die B trotzdem noch weitermacht, auch eine exzellente Co-Founderin, die das weitermachen wird. Ich glaube, wenn das Unternehmen jünger ist, also noch nicht so krass ist und noch sehr, 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 sehr abhängig von den Foundern sind. Ist das dann auch das Aus des Unternehmens. Deswegen Disziplin, Disziplin, Disziplin. Einfach machen. Erfolge mitnehmen, Erfolge feiern, aber Erfolge nicht gottlos feiern, indem du plötzlich absolut absurde Summen investierst in Dinge, obwohl du noch gar nicht das Geld auf deinem Konto hast, weil das machen auch viele, die leasen sich dann schon das dicke Auto. Leider gibt es heute immer noch und ich hab's schon mitgekriegt.
Immer noch.
Und ich hocke immer noch da und schüttel mit dem Kopf und verstehst das.
Ja. Das baut ein bisschen auf die nächste Frage. Wie habt ihr es geschafft, den Speed beizubehalten, trotz großem Team?
Indem die Founder immer noch maximal einen Drive haben, der Hunger, der nicht gestillt werden konnte durch Geld, der nicht gestillt werden konnte durch die ersten Erfolge, der nicht gestillt werden konnte durch Abgeben von Arbeit, weil einfach die Founder immer noch 110% committed sind, dieses Unternehmen bis zum letzten Tag, wo die Founder drin sind, auf Vollgas zu betreiben. Und solange das ist, wird das Feuer von den Leuten, die das Feuer empfangen können, weiterhin entfacht werden und werden das Feuer mit befeuern. Wir haben Leute im Unternehmen, die haben das Feuer, die haben teilweise mehr Feuer als ich und deswegen funktioniert es, weil du Leute heierst, die Feuer haben, die das Feuer in dir erkennen, die Bock haben, dass das mit dir gemeinsam machen, die aber nicht den Schwanz einziehen, wenn es mal heute nicht gut läuft oder der Founder mal keinen Bock hat oder der Founder im Urlaub ist, wir kennen alle die Situation, Founder nicht im Büro, Team arbeitet bloß halb so motiviert, gibt es überall. Mhm. Wir haben Leute bei uns, da kann der Founder sein, wo er will, das ist scheißegal, man, der ist genauso motiviert, weil er hat ganz andere Ziele und die sind teilweise auch nicht monetär getrieben.
Ja.
Das ist es.
Ja.
Immer Founder getriven nach vorne.
Sehr, sehr geil. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Oh. Würdest du Bee nochmal heiraten?
Das hat doch sie gestellt, oder?
Ich weiß es nicht. anonyme Frage.
Natürlich, immer. Jederzeit. Sie war in vielen Lebenslagen nicht nur das Beste, was mir passieren konnte, sie konnte auch für das Unternehmen war sie das Beste, was passieren konnte und ich kenne keine Person auf dieser fucking Welt, keine Frau und ich halte sehr, sehr viel von Founderinnen, sehr viel, weil auch da gibt es ja verschiedene Ansichten, bei mir gar nicht. Ich kenne keine Frau, die so eine fucking Macherin ist, die so durchzieht, die jede scheiß Extrameile geht, die jede Meile mit mir geht, mich dabei noch ertragen kann oder mich erträgt in der Zeit, wenn ich mal auch nicht auf den Appel bekomme, die ganzen Abfucks von den Mitarbeitern trägt, die auch jeden Tag passieren und noch die Probleme, die ein Unternehmen auf Wachstum so mitmacht, trotzdem managt und es irgendwie mit sich selbst ausmacht. Und ich kenne keine Frau, die das krasser hinkriegt. Und dass man dann auf privater Ebene, also ihr könnt euch vorstellen, wenn die das auf Business-Ebene kann, geht es auch auf privater Ebene. Das teilen wir sehr selten. Wir teilen relativ viel von meinem verstorbenen Papa. Aber viele andere Dinge nicht. Es passieren noch mehr Dinge als nur der Tod meines Vaters. Ja. Und auch dort hat sie diesen Drive. Sie hält die Familie zusammen. Sie sorgt dafür, dass ich meinen Neffen sehe, dass wir grillen gehen. Sie sorgt dafür, dass ich mich nicht tot arbeite. Sie sorgt dafür, dass ich mit dem richtigen Umfeld unterwegs bin. Sie sorgt dafür, dass ich keine Scheiße baue, dass ich keine Scheiße privat baue. Weil du glaub mir, mit Erfolg kommen Opportunities, wo du quasi nicht annehmen willst. Die sorgt dafür, dass du die überhaupt gar nicht erst siehst, diese Opportunities. Sie macht das alles. Manchmal unbewusst, manchmal maximal bewusst, manchmal mit wenig Druck, manchmal mit so viel Druck, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Aber ich will sie immer und immer wieder heiraten.
Gänsehaut. Mega. Mit diesen Worten. Florian, es war mir eine Ehre mal wieder. Ich freue mich auf die vierte Episode, wenn ihr dann die 100 Millionen geknackt habt
pro Jahr. Das ist mein Goal. Mein persönliches Goal war für nicht so, aber 100 Mio pro Jahr wäre mein Goal.
Dann ist das doch der Meister für die nächste Episode.
Okay.
Geil. Jetzt haben wir einen Deal. Mach immer. Und du machst ein Wochenende mal das, ohne Handy.
Ich habe es auch darüber letztens gehabt. Kennst du das Schweigekloster? Kennst du sowas?
Ich hab's noch nie.
Das ist noch krasser.
Mein Partner hat es mal gemacht für eine Woche.
No way.
Der kam mit Mixed Feelings zurück, aber mach's.
Das ist, glaube ich, auch noch was. Aber das erste wäre das, was du jetzt gemacht hast. Aber er war so ein Schweigekloster. Alter, das wäre schon heftig, oder?
Do it, ja.
Das Krasse ist, zum Abschluss, die Leute checken's gar nicht, wie kurz das Leben ist,
ja,
aber auch wie lang es sein kann.
Ja.
Wenn du in einem falschen Umfeld bist, in einem falschen Beruf bist und so weiter, ist das Leben verdammt lang. Und glaub mir, Gott kommt nicht und nimmt dir das Leben, der lässt dich bis zum letzten Tag bluten, weil du es nicht gecheckt hast, dass du dein Leben ändern kannst. Und die Leute checken auch nicht, dass sie mit 30, mit 40 noch immer das Leben vor sich haben.
Ja.
Aber wenn sie nicht aufpassen, das Leben so schnell vorbei ist. Yes. Du kannst dein Leben jeden Tag ändern. Ich könnte morgen die Firma verlassen und könnte übermorgen was Neues machen. Vielleicht nicht mit dem Erfolg, aber vielleicht will ich das auch gar nicht mehr mit dem Erfolg. Und die Leute checken gar nicht, dass das möglich ist. Dass es heute möglich ist, zu sagen, bis zu dem Tag, nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das Unternehmen wird vielleicht 3 Monate nicht gut gehen, danach wird es wieder gut gehen. Es ist aber nicht meine Aufgabe. Nur weil ich Shareholder bin, nur weil ich in einer Beziehung stecke, nur weil ich mit einem toxischen Freund zusammen bin, muss ich das nicht für immer bis zum Lebensende dulden.
Yes.
Sollte man mitnehmen, egal auf privat oder auf geschäftlicher Ebene. Macht vieles einfacher, auch für das Umfeld macht es einfacher, wenn du selber die Notbremse ziehst und nicht immer wartest, bis die Notbremse gezogen wird und du in die Opferhaltung gehst.
Absolut.
Wollte ich noch loswerden.
Sehr gut. Florian, wir gehen jetzt was essen.
Cool.
Und
7 Uhr.
Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode spätestens.
Wie ich immer so schön sage, ich bin fast hier im Podcast, wenn ich mal drin bin. Inshallah.
Mit diesen Worten, haut's rein. Geile Folge. Ciao.
Peace.
So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen darauf resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhaus.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns eine Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.